Herzlich willkommen. Ich möchte euch begrüßen bei einer neuen Ausgabe von diesem wunderbaren Podcast. Und zwar Ausgabe 92. Wir steuern so langsam auf die 100 zu. Und auch dieses Mal sieht es doch recht gefüllt aus. Die Wochen werden nicht leerer. Es passieren Dinge, es werden Spiele veröffentlicht. Und ich schaffe es zwischendurch sogar mal ein paar ältere Titel nachzuholen bzw. diese anzuspielen. Und deswegen sind wir auch heute in allen Bereichen des Podcasts relativ gut ausgeglichen. Vor allem eben auch bei den alten Spielen. Das möchte ich an dieser Stelle mal anmerken. Das ist ja immer der Bereich für Supporter. Also entweder wenn ihr auf Patreon oder Steady, egal in welchem Tier seid, ihr habt immer Zugriff auf die erweiterten Versionen von diesen Podcasts, wo ich auch über ältere Spiele spreche. Und ich wollte das an dieser Stelle nochmal so ein bisschen klarer definieren, weil ich mir ursprünglich gesagt habe, ja, ich mache neue Spiele, sind halt neue und das sind aktuelle Titel und alte, das ist irgendwie, am Anfang war das in meinem Kopf so Retro-Sachen, aber wo zieht man da genau die Grenze? Und dann habe ich gesagt, naja, alles, was halt nicht auf den aktuellen Systemen spielbar ist, aber auch das wird ja immer absurder, wenn man eben bedenkt, dass die Sachen in Zukunft weiter abwärtskompatibel bleiben werden. Also, dass ich dann irgendwie in 10 Jahren mit diesem Podcast keine PS4-Sachen als alt, sondern müsste ich das bei neu betiteln, das finde ich ein bisschen blöd. Und dadurch, dass sich das Ganze hier auch so gewandelt hat, dass wirklich bei den neuen Titeln, die ich bespreche, wirklich neue Sachen sind, die aktuell erschienen, also die aktuell rausgekommen sind, habe ich mir gedacht, okay, ich mache das jetzt so, dass neu bedeutet in dem aktuellen Jahr veröffentlicht, also jetzt auch nicht, dass ich gucke innerhalb der letzten 365 Tage, sondern hier die Grenze ziehe ich bei allen Sachen, die nicht in dem jeweiligen Jahr erschienen sind. Und für die Jahresübergänge, vielleicht mache ich es da ein bisschen anders. Keine Ahnung, dass ich noch so aus dem Vorjahr ein paar Sachen nachhole, die ich dann gerade auch so zwischen den Jahren vielleicht gespielt habe, je nachdem. Aber es gibt eigentlich auch immer schon im Januar genügend Sachen. Und so kann man das am besten aufteilen. Das heißt, alle Sachen, die jetzt auch 2024 oder so ein bisschen weiter zurückliegen, auch das bespreche ich dann bei den alten Titeln. Die meisten Sachen werden wahrscheinlich auch bei den neuen bleiben, einfach nur, weil der Output der Industrie so absurd ist. Also was ja alles rauskommt jede Woche und ich bin jetzt noch Titel am Abklappern, die ich Ende Oktober zugeschickt bekommen habe oder jetzt eben auch teilweise Anfang November. Ich habe zum Beispiel im November noch gar nicht meine Liste gemacht für den Monat, weil ich noch gar nicht dazu gekommen bin, weil einfach noch der ganze alte Kram da ist und aber mittlerweile dann auch schon mal hier und da irgendwelche Anfragen kriege oder auch dann Keys so zugeschickt bekomme, wenn man das eben eine Zeit lang macht und Leute einem vertrauen. Und deswegen, ich bin noch gar nicht dazu gekommen, weil ich einfach nur permanent Sachen reinkriege und versuche, so gut es geht, die Dinge zu behandeln und wie in der heutigen Episode sogar dann darauf angewiesen bin, mir selber den Titel zu holen, aber das ist auch da nicht schlimm, das wollte ich dann auch unterstützen. Aber ja, das wollte ich nur mal gesagt haben und für alle Leute, die interessiert sind, diesen Bereich zu hören der alten Spiele, also da die erweiterten Episoden zu bekommen, dann könnt ihr nämlich den freien Feed quasi ausschalten, ausblenden und könnt dann eben nur noch diesen Supporter-Feed dann benutzen. Und für alle Leute, die sich jetzt denken, boah, das würde ich gerne machen, aber ich sehe, da gibt es auch diese Jahresabos, die ich abschließen kann, ne? Gerade auf Patreon. Und da würde ich jetzt momentan mal sagen, wartet vielleicht noch, wenn ihr daran Interesse haben solltet, wo ich mich dann eben auch eben sehr für bedanke und möchte dann ein bisschen Geld beisparen. Also wenn ihr das nicht wollt, dann, ne, go at it, schließt sofort 10 Jahresabos ab, mir egal, holt das für euch, eure Familie, eure Freunde. Aber falls ihr das holen möchtet, mich unterstützen wollt, aber vielleicht auch das ein bisschen günstiger bekommt, ich werde höchstwahrscheinlich im Dezember, und dann werde ich das hier auch nochmal kommunizieren, keine Sorge, einen Rabattcode einfügen, was Patreon zumindest momentan sehr einfach macht. Ich wollte auch mal schauen, wie das dann für Steady funktioniert, weil ich da an sich auch kein Problem habe, aber da ist eh die Sache, du kriegst dann die Preise gar nicht so weit runtergedrückt. Zum Beispiel der Grund, warum bei Steady das geringste Tier 4 Euro ist, ist, weil mich Steady kein niedrigeres Tier erstellen lässt. Das ist das Niedrigste, was ich dort wählen kann. Da gibt es nicht die Möglichkeit, wie bei Patreon zu sagen, naja, hier für 1 Euro, das ist eben das Tier. Und dann hast du ein Jahresabo, was dann reduziert ist und dann kriegst du das für 10 Euro. Und ich kann da mittlerweile eben auch einfach Rabattgutscheine erstellen lassen, dass ich dann sage, hier für das Jahresabo auf alle Tiers, benutzt diesen Rabattcode für die und die Zeit und dann kriegst du das dann noch ein bisschen günstiger. Oder dass ich auch sagen kann, hey, hier für 1 Monat in den jeweiligen Tiers, dann kriegt man das auch vielleicht einfach mal 50% oder so günstiger. Das wollte ich auf jeden Fall für den Dezember auch machen, um das Ganze auch nochmal so ein bisschen zu pushen. Werde ich dann auch in Zukunft nochmal darüber reden, soweit es dann eben ist. Für Steady versuche ich das auch in irgendeiner Form zu machen. Vielleicht geht es dann ebenfalls nur für das teurere Tier, keine Ahnung. Ich bin da eben an das gebunden, was mich die Plattform machen lässt. Also wollte ich nur an der Stelle jetzt einmal sagen, aber das wäre es auch mit dem ganzen Vorgeplänkel gewesen. Und dann würde ich sagen, sprechen wir doch einfach mal darüber, was die letzte Woche so gemacht wurde. Und da sind, oh Wunder, mal wieder 3 Videos auf dem Zweitkanal erschienen, nämlich zu aktuellen Sachen, die passiert sind. Ich habe einmal über die Steam Hardware gesprochen, das werde ich nachher auch noch hier im Podcast tun. Aber falls ihr euch so die initiale Reaktion darauf ansehen wollt, dann könnt ihr das da auch gerne noch einmal nachholen. Ich habe, und das ist auch eine Sache, auf die ich gleich nochmal mit einem Update hier eingebe, aber die ganze GTA-Situation nochmal ausführlicher besprochen, weil ich auch Leute darauf hinweisen wollte, dass es eben nicht nur diese GTA-Verschiebung gibt, sondern auch im Hintergrund eine wesentlich wichtigere Sache passiert ist, nämlich mit den Entlassungen der Leute, die innerhalb Rockstars, Rockstar North eben eine Gewerkschaft gründen wollten und wohl kurz davor waren, das zu schaffen und eben auch nächstes Jahr Gesetze eingeführt werden in der UK, die das Ganze noch etwas vereinfachen würden für Gewerkschaften. Und da scheint eine Firma wie Rockstar beziehungsweise oben drüber natürlich auch Take-Two ein bisschen was dagegen zu haben und habe darüber ein bisschen gesprochen, Aufmerksamkeit drauf zu lenken. Und natürlich, es gab noch Metroid Prime 4 Previews und eigentlich hatte ich nicht nochmal die Lust im Vorfeld zum Release von Metroid Prime darüber zu sprechen, aber dann fand ich es doch ganz interessant auf die, ja, sagen wir mal, so Überraschung von diesen Previews und dem Overview-Trailer, den auch Nintendo eigens veröffentlicht hat, drüber zu sprechen. Und das habe ich da gemacht für alle, die das sich noch einmal anhören wollen. Und wo wir gerade bei Metroid Prime sind, bei Ink Ribbon Radio, meinem Horrorspiel-Podcast, ist unser Month of Metroid gestartet, also unser Monat der Metroiden. Fragt Benny, warum Metroid jetzt als Horrorspiel gezählt wird. Mir ist das ehrlich gesagt scheißegal. Ich habe die Chance gerne angenommen, einmal über die Reihe zu sprechen. Und da haben wir uns auch jeweils immer passende Gäste ausgesucht. Bei der ersten ist jetzt Andy von Spielewelten dabei. Nächste Woche und übernächste Woche erscheinen dann unsere Ausgaben zu Metroid Prime 2 und 3. Da ist jeweils der gute Siad von, naja, mittlerweile kann ich ja dann auch sagen, einfach Hitstop FM, ein Podcast, den ich auch allen Leuten empfehle, dabei. Und die ersten beiden Episoden, die sind auch schon komplett fertig. Und die dritte werden wir heute aufnehmen am Tag. Also wenn ihr diesen Podcast zumindest dann an dem Montag hören solltet, jetzt noch abends, dann werde ich mich gerade in der Aufnahme zu Metroid Prime 3 Corruption befinden. Da bin ich schon sehr drauf gespannt, mit den beiden Jungs drüber zu reden. Und das bekommt ihr dann übernächste Woche zu hören. Also geht jetzt mal vorbei, hört euch die Folge zu Metroid Prime an. Und abonniert den Podcast, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann könnt ihr euch da auch die kommenden Wochen nochmal drauf freuen, dass wir die anderen Spiele besprechen. Wir werden dann natürlich auch eine Besprechung zu Metroid Prime 4 Beyond machen. Ich werde aber auch noch ein dediziertes Video zu dem Spiel machen. Also keine Sorge, da bekommt ihr wie immer so meine initialen Eindrücke hier in dem Podcast. Es wird einen Ersteindruck zu geben und dann eben auch noch ein abschließendes Video sowie dann die Podcast-Besprechung. Aber das wäre es mit den Inhalten von der vergangenen Woche. Und jetzt nochmal kurzer Überblick für das, was euch gleich hier im Podcast erwarten wird. Bei den neuen Spielen habe ich Luminous Arise, Once Upon a Katamari und Battlefield 6 mir einmal vorgenommen. Bei den alten Spielen Numen Athletics, ein Arcade-Spiel. Oh, wir haben mal ein bisschen alte Sachen ausgegraben mit irgendwelchen Supermenschen, da, ja, sagen wir mal so Track-and-Field-Style Aufgaben zu erledigen. Kato Buttered Cat, was ein sehr cooler, Puzzle-Plattformer ist, den ich gar nicht so cool eingeschätzt hätte im Vorfeld, um ganz ehrlich zu sein. Ein weiteres Arcade-Spiel, nämlich Let Angle, beziehungsweise wie es im US-amerikanischen Raum hieß, Dead Angle. Und ich habe mit meiner Freude an FMV-Spielen aus den 90ern, da haben ja Leute ja gesagt, hey Björn, spiel doch mal ein paar von den Wales Interactive Sachen, die das Ganze ja so in der Moderne weitertreiben. Und eine Sache, die auf meiner Festplatte schon eine ganze Weile lag, ist das Who Pressed Mute on Uncle Marcus, ein offensichtlich in der Pandemie entstandenes Spiel. Und da wollte ich mal ein bisschen über meinen ersten Eindruck zu reden. Bei den News, Ghost of Yote erreicht gute Verkaufszahlen. Die Steam-Hardware-Sachen wurden veröffentlicht, habe ich ja gesagt. Das Horizon-Stil von Frontiers, ein MMO zu Horizon, was nicht das Multiplayer-Spiel ist von Guerilla, das wurde gezeigt. Vielleicht steht uns eine Übernahme von Ubisoft bevor oder vielleicht auch absolut gar nichts. Da kann ich mal so ein bisschen drüber spekulieren. Ich wollte ein Update zu der ganzen Rockstar-Situation geben. Immer mehr KI in Videospielen. Da fasse ich mal so ein paar Sachen, die im Verlauf der letzten Woche passiert sind, zusammen. Capcom äußert sich gegenüber Investoren zu den PC-Problemen von Monster Hunter Wilds und ob das sich auch auf Resident Evil Requiem auswirken könnte. Leute lieben immer noch Singleplayer-Spiele crazy und könnte Cold 4 einen Remaster bekommen? Und für alle Leute, die sich fragen, was zum Teufel ist Cold 4? Exakt. Beim Thema wollte ich mal so angetrieben von der Besprechung der Steam-Hardware und gerade eben auch der Steam-Machines so ein bisschen darüber reden, dass Leute vielleicht die persönliche Einschätzung, die persönliche Präferenz und das persönliche Empfinden mit dem Markt, dem gesamten Markt und eben auch anderen Leuten und wie die sich eben verhalten, das nicht immer gleichsetzen sollten, beziehungsweise eigentlich nie gleichsetzen sollten. Danach natürlich abschließend ein paar eurer eingereichten Fragen und nochmal die namentliche Nennung der ganz, ganz besonderen und coolsten Supporter. Hey, aber ja, dann würde ich sagen, legen wir einfach mal los. Fangen wir an mit der audiovisuellen Überflutung, Reizüberflutung namens Luminous Arise. Ich habe mich schon ein ganzes Weilchen auf diesen Titel gefreut. Ich meine, so lange ist es gar nicht. Also so lange war das Weilchen nicht, weil das Spiel ja auch erst vor einigen Monaten angekündigt wurde. Aber dennoch hat es mich regelrecht begeistert. Das war ja in dieser State of Play, die sehr viele Leute scheiße fanden, wo ich auch dachte, da waren ein paar Banger dabei. Da waren eben genau diese ganzen Titel, die ich mir erhofft habe. Die wurden darin angekündigt und mit einem neuen Luminous habe ich tatsächlich gar nicht gerechnet. Das ist ja eine Reihe, die auf der PlayStation Portable damals anfing in 2004, hatte dort ja auch einen zweiten Teil bekommen und dann immer mal wieder verteilt über andere Systeme. Es gab Luminous Live auf der Xbox 360, es gab irgendein Teil auf der PS3, es gab ja auch Luminous Plus für die PlayStation 2. Ich liebe zum Beispiel auch das Luminous, was zum Start der PlayStation Vita veröffentlicht wurde. Und auch ein Remaster ist ja vor ein paar Jahren erschienen, ich glaube in 2017, 2018 rum, was ja auf wirklich allen Plattformen verfügbar ist. Und jetzt bekommen wir ein neues Luminous, nachdem es ja die Weiterentwicklung oder diese Version von Tetris gab, von Tetsuya Mizuguchi, dem Produzenten und seinem Team, die eben bekannt sind für solche audiovisuellen Erlebnisse. Ne? Der Mann, der auch mitverantwortlich war für Res oder für Child of Eden und dann eben auch Tetris Effect, was sich dieses Tetris-Grundprinzip genommen hat und dann eben sagte, hey, von Luminous, da haben wir immer das System, dass das Spiel die ganze Zeit zwischen verschiedenen Themes wechselt. Also, dass dann unterschiedliche Musik abgespielt wird, aber auch sich die Icons verändern, dass die auf einmal andere Farben haben, verschiedene Symbole sind, sonstige Dinge, ne? Und das eben in das Tetris-Umfeld gepackt und dann noch das Ganze in so ein VR-Korsett gezwängt. Was auch super cool war, wirklich Tetris-Effekt, eines der besten PlayStation VR1-Titel, die ich jemals da auf dem Gerät gespielt habe. Funktioniert auch hervorragend ohne VR. Und jetzt hat man sich gesagt, okay, nachdem wir Tetris-Effekt mit Luminous fusioniert haben oder eingefügt, die Essenz, wechseln wir das Ganze oder übertragen das Ganze auch nochmal auf Luminous selber. Das heißt, Luminous Arise ist an sich, stellt euch Tetris-Effekt vor Und das eben jetzt aber nur mit dem klassischen Lumines-Spielprinzip. Also es gibt den gleichen Aufbau von der Kampagne, dass du so eine Journey hast mit verschiedenen Leveln, die immer aus 4 einzelnen Themes bestehen, die du hintereinander bestehen musst. Die kannst du auf verschiedenen Schwierigkeitsgraden machen. Es gibt einen Multiplayer-Modus, es gibt einen Mission-Mode und so den ganzen Kram. Und dann kannst du dir noch so haufenweise customizable Scheiße für dein Icon und so freischalten. Ne? Also ganz klassischer Kram, komplettes Paket drin hier auf der, ich glaube 40€ hat das jetzt gerade gekostet, ist auf der PlayStation 5, PC, ich weiß gar nicht, ob es auf der Switch rausgekommen ist, definitiv nicht auf der Xbox. Deswegen, ich hatte mir das auf der PlayStation 5 in dem Fall geholt, auch weil ich es dann alternativ noch mit der PlayStation VR 2 spielen kann. Das habe ich jetzt bisher nicht getan. Also ich habe das noch nicht mit der PlayStation 2 gespielt. Also mit der PlayStation VR 2, nicht mit der PlayStation 2. Aber die Möglichkeit ist auf jeden Fall da. Und deswegen habe ich mir auch gesagt, ja gut, dann hole ich mir das Ganze auf dem Gerät. Und das Spielprinzip von Lumines, wenn man das nicht kennt, also ich weiß jetzt nicht, ob ich jetzt hier extra nochmal das Ganze erklären und aufarbeiten soll, weil ich jetzt viel lieber über das dann sprechen möchte, was eigentlich Lumines Arise ausmacht, aber grundsätzlich hast du in dem Fall immer Blöcke, die aus 4 Steinen in einem Quadrat angeordnet bestehen. Also 4 quadratische Blöcke, die dann zu einem quadratischen Block werden und die aus 2 unterschiedlichen Farben bestehen, beziehungsweise unterschiedlichen Symbolen, die aber auch unterschiedliche Farben haben. Und die können dann in allen Varianten entstehen, die sich daraus ergeben. Ne? Also, dass dann alle 4 der gleichen Farbe sind, dass dann 2, 2 und die sind dann entweder so diagonal angeordnet oder horizontal übereinander gelegt oder vertikal nebeneinander. Also, das ist alle Iterationen, die sich daraus ergeben. Und die muss man so anordnen, dass sich auch immer Quadrate ergeben aus diesen fallen gelassenen Steinen. Du brauchst initial als so Grundblock ein Quadrat und dann kannst du aber auch Sachen da dran pappen, sodass dann Rechtecke daraus werden. Also dass du statt jetzt 2x2 dann 2x3 hast. Das funktioniert dann eben auch. Du brauchst eben immer nur diesen initialen Startblock und dann kannst du Sachen daraus dann eben dran pappen und passend zur Musik, ne, also da kommt eben auch diese Audioerfahrung dazu. Du hast dann passend zum Beat der Musik immer wie so ein Barometer, was dann über die Timeline drüber geht. Und sobald das dann die Blöcke erreicht, die du bereits dann in diese Quadrate oder eben erweiterte Rechtecke dann verwandelt hast, dann werden die in Punkte verwandelt. Und es geht dann eben darum, möglichst viele große von diesen Blöcken zu erstellen, auch dann nacheinander für eben so Multiplikatoren und das ganze Spielfeld auch so sauber zu halten, dass du schnell immer wieder damit arbeiten kannst. Also dann genau zu wissen, wie die Blöcke in unterschiedlichen Konstellationen dann genau hingelegt werden können, damit die dann runterfallen und die miteinander kombiniert und die obendrauf. Und pipapo geht das immer weiter. Eine Sache, die Arise, finde ich, nämlich sehr, sehr gut macht, ist, dass es ein exzellentes Tutorial bietet. Also nicht, dass, weil man startet das Spiel und dann fragt dich das, hey, möchtest du das Tutorial spielen? Und das ist ein ganz normales Standard-Tutorial, was dir einfach nur so die Mechaniken beibringt. Ne? Das, was ich euch jetzt gerade grundlegend erklärt habe, so eben auch in spielerischer Form. Was du dann aber noch hast, ist, wenn du in diesen Mission-Mode reingehst, dass du dann dort deine Challenges hast, die in 3 verschiedene Schwierigkeitsgrade eingeteilt sind, aber du hast eben auch als, ne, die sind dann auch in diesem Mission-Mode drin, aber sind so Übungen oder kleine weitere Tutorials, die dir das Spiel dann erklären. Und davon gibt es, ich glaube, so 60 Stück. Und das sind alles wie so PowerPoint-Präsentationen, die du nach und nach durchgehen kannst. Und meine Fresse, erklären dir die dir das Spiel wirklich im Detail. Und so diese ganzen Tricks davon, wie du die Sachen anordnest, auch über das Punktesystem und was du in der Situation am besten machen solltest, was hier irgendwie, das ist optimal und suboptimal, aber theoretisch kann dieses suboptimal dann auch dann genutzt werden, um daraus eine bessere Situation zu finden, je nachdem, wie dein Spielfeld gerade aussieht oder was du eben damit machen könntest, wie du eben auch, weil zwischendurch gibt es dann Blöcke, die mal gedroppt werden, die alle aneinander hängenden Blöcke einer Farbe verbinden, sodass die auch auf einen Schlag dann ausradiert werden können. und was du auch mit denen am besten machst, wie du dein Spielfeld dafür aufbauen kannst, um die dann eben zu optimieren. Und das muss ich wirklich sagen, das ist so auf dem Level, wie ich das früher von Luminous nur so von Game FAQ Guides kannte. Also wo Leute dann auch mit so dem ASCII Art dann gearbeitet haben, um dir das alles irgendwie zu zeigen, visuell, damit du das dann verstehst. Und ich habe, als ich gerade in so Anfang der 2010er nochmal so ein bisschen in Luminous eingestiegen bin, wo ich mir dann ein paar PSP-Titel gekauft habe erneut und dann eben auch mal den zweiten Luminous-Teil, nicht nur den ersten, habe dann auch Luminous Plus auf der PlayStation 2 und so geholt und mich da mal so ein bisschen eingearbeitet. Und dafür musstest du halt diese ganzen Online-Ressourcen dann nachschlagen und durchlesen. Und das ist relativ viel, wenn man da tief drin einsteigen möchte, weil das merkt man auch so. Luminous, du kommst dann ganz gut klar und du schaffst dann auch diese ersten Level, aber man wird wahrscheinlich eine sehr schlechte Bewertung von der Punktezahl haben. Obwohl man teilweise das Gefühl schon hat, boah, das lief doch eigentlich richtig gut, das habe ich doch eigentlich ziemlich super gemacht. Aber das Skill-Ceiling bei Luminous ist halt für das Scoring wirklich extremst hoch. Also gerade nicht nur dadurch, dass du wesentlich mehr Wissen brauchst und wesentlich mehr Erfahrung brauchst, was das korrekte Stacking betrifft, jetzt im Gegensatz zu einem Spiel wie Tetris, wo das zwar auch sehr viel Arbeit ist, aber da ist es irgendwann mehr die reine Geschwindigkeit. So, dass du bei Tetris kommst du sehr schnell an den Punkt, wo du ganz gut weißt, wie du Sachen dann eben stackst, aber dass die Geschwindigkeit vor allem das riesige Problem ist. Und bei Luminous durch diese ganzen Faktoren und wie dann auch Sachen fallen und da, ne, bei Tetris ist ja, jeder Block gehört zusammen. Also da gibt es ja nicht die Unterschiede, dass du das noch in Farben aufteilen musst, sondern du musst ja einfach nur die Reihen dann erfüllen. Und dadurch, dass du bei Luminous immer diese zwei verschiedenen Arten hast und es auch keine Reihen sind, sondern die Blöcke, die du verschieden anordnen musst, deswegen, ich liebe Tetris, aber ich fand Luminous als so ein Action-Puzzle-Spiel eigentlich immer das, was mir noch mehr zugesagt hat, aber wo ich auch noch nie so zu 100% reingestiegen bin, was eben den Skill betrifft. Also ich habe das jetzt auch bei Arise wieder gemerkt. Natürlich, ich bin halt extrem eingerostet, habe einige von diesen Taktiken dann eben auch nicht mehr so in mir drin. Aber zu sehen, dass die Tutorials davon das halt richtig gut erklären können, das fand ich echt, also das hat mich echt begeistert, vor allem wie ausufernd das dann wirklich ist und wo ich mir denke, du brauchst dir fast gar keine anderen Quellen mehr ansehen online. So, ja, schau dir vielleicht nochmal Videos an von so High-Level-Playern und red mit denen so ein bisschen. Ich meine, viel ist natürlich auch dann die Übung. So, du musst dann irgendwann spielen und scheiße sein, dann wirst du eben besser. Aber ich glaube, du brauchst jetzt keine weiteren Guides oder so, weil dir das Spiel das schon selber alles an die Hand gibt. Das habe ich, glaube ich, auf dem Level noch in keinem anderen Spiel dieser Art jemals so gesehen. Und das ist richtig cool. Und das andere, was du jetzt noch drin hast, ist so ein Burst-Meter, so ein Burst-Modus, dass dann sich die ganze Zeit eine Prozentanzeige füllt. Und das ist so ein bisschen das, was du auch bei Tetris-Effekt hattest, ne? Dass du ja auch eine Leiste hattest, die füllt sich. Und wenn die bei 100% ist, dann kannst du so in einen Special, ich weiß nicht mehr, wie der bei Tetris-Effekt hieß, aber dann konntest du da in so einen Special-Mode reingehen, versuchen dann die Karte, dein Feld so hoch zu stacken, wie es eben nur geht, für die maximale Punktzahl. Und hier bei dem Burst-Modus ist es so, dass du dann versuchst, den größten Block zu erstellen. Also das größte Quadrat, das größte Rechteck. Und was dabei ganz cool ist, wenn du das dann erweiterst, also wenn du dann von einem 3 zu 3 irgendwie 3 zu 6 oder 3 zu 3 irgendwie gehst, dann findet jedes Mal so eine kleine Explosion statt und die anderen Farben, die jetzt nicht zu diesem Block gehören, die werden nach oben katapultiert, aus dem Spielfeld raus, die fallen dann nachher wieder runter, die sind nicht komplett weg, aber du kannst so, selbst wenn du dir so ein bisschen was untenrum verbaut hast, kannst du es schaffen, da wieder für ein bisschen Ordnung, für ein bisschen Freiheit zu sorgen. Aber das hat seinen ganz eigenen Schwierigkeitsgrad, weil du ja mit den weiteren fallenden Blöcken arbeiten musst und du kannst ja nicht immer, du siehst zwar so die nächsten 3, die du bekommst, aber du kannst nicht so komplett in die Zukunft vorausplanen. Und das heißt, auch da ist immer noch so ein sehr hoher Skill dabei, das dann richtig einzusetzen und du kannst dich dann entscheiden, ob du das zu 100% machst. Dann hast du es für 6 Runden, also dass 6-mal diese Achse über die Timeline läuft und zwischen 50% und 99%, dass es dann 3-mal passiert. Aber du das dann teilweise auch bei 80 oder 90 dann eben einsetzen musst, weil du vielleicht in irgendeine Bredouille gekommen bist und das nur so noch wieder retten kannst. Und das, muss ich sagen, finde ich auch eine ziemlich coole Idee, dass du halt wirklich so diese Fragestellung hast, oh scheiße, da könnte ich mir jetzt richtig, richtig gut irgendwie aus der Patsche helfen, aber ich bin jetzt bei 85% von dieser Leiste angelangt. Und dann würde ich ja 35 von diesen Prozentpunkten verschwenden, wenn ich den Burst jetzt einsetze. Oder dass du dann eben auch überlegen musst, so hey, ich bin jetzt bei 50%, ich könnte jetzt zumindest mir so einen Dreier, ne, so einen halben Burst dann eben erlauben. Oder ich warte, bis ich auf 100 gehe, aber ich kann das jetzt schon vorher auch einsetzen. Ne, das führt dazu, dass du dann nochmal ein bisschen anders über das Spielfeld und die Spielweise drüber nachdenkst. Und auch ansonsten sieht es halt absolut fucking fantastisch aus. Die Musik ist so geil, die ganzen Themes davon sind super, die ich bisher gespielt habe. Ich habe gehört, es gibt ein Spinnen-Theme, also wo dann wirklich auch Spinnen über den Bildschirm drüber laufen. Es gibt zum Glück so ein Arachnophobie-Modus, den du aktivieren kannst. Dann das gleiche auch, es gibt glaube ich einen auch mit Schlangen und dann kannst du die ausstellen, wenn man das eben nicht haben möchte. Für das normale Spiel ist mir das egal, weil ich das auf dem Bildschirm sehe, das ist okay, aber ich finde, du solltest den Leuten vielleicht, wenn sie es in VR spielen, so die Frage stellen, hey, hast du ein Problem mit Spinnen? Weil wenn ich mir vorstelle, dass ich spiele das in VR und dann läuft mir eine Spinne so auf dem Auge direkt davor rum, Bro, ich glaube, ich hätte meine PSVR einfach mit mir selber aus dem Fenster geschmissen. Also, gut, dass ich da vorher weiß. Für das normale Spiel lasse ich das jetzt einfach mal so in Ruhe, ne, kein Problem. Aber wenn ich das in VR spiele, dann werde ich das auf jeden Fall aktivieren, weil da habe ich absolut gar keinen Bock drauf, das so zu sehen. Aber ja, Luminous Arise, wirklich super, richtig, richtig gute Version. Ich mag auch diesen neuen Burst-Modus, hervorragend durchdesignt, hat den gleichen Polish wie eben auch Tetris-Effekt. Wenn man jetzt erstmal nicht 40 Euro für Luminous ausgeben will, wenn man nicht weiß, ob einem das Spielprinzip gefällt, dann kann ich Luminous Remastered auf jeden Fall empfehlen. Das ist auf jeder Plattform verfügbar. Ich glaube, das kostet so 20 Euro und ist auch permanent im Sale. Also ich habe das auch auf 3 oder 4 Systemen. Ich habe das auf der Xbox One, auf der Switch und ich habe, glaube ich, noch die physische Version für die PS4 da. Also, das kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn man jetzt erstmal, ne, wenn man nicht weiß, hey, ich mag Tetris-Effekt, ich hätte gerne nochmal so ein Spiel dieser Art, aber ich weiß nicht, ob ich mit Luminous klarkomme oder mit Luminous so ein bisschen vibe. Und dann würde ich sagen, dann vielleicht erstmal so Luminous Remastered spielen und gucken, ob einem das Spielprinzip gefällt. Und wenn man sagt, ja, das ist geil, da hätte ich jetzt auch die Tetris-Effekt-Erfahrung zu, dann ist ja Luminous Arise immer noch da und kann man holen. Aber ja, wirklich fantastische Version von Luminous, von dem, was ich bisher gesehen habe. Und wie zu erwarten, bin ich auch komplett begeistert davon. Weniger begeistert bin ich leider von Once Upon a Katamari. Und da muss ich an der Stelle erstmal ein Danke sehr, ein Dankeschön raushauen, weil ich das Spiel nämlich nicht bekommen habe als Key, sondern mir wurde das zugeschickt von jemandem, und zwar von Fixateur, der mir das Ganze auf Steam gegiftet hat. Also an der Stelle vielen, vielen Dank. Das ist nämlich, ne, bei Luminous Arise, da habe ich die 40 Tacken für gezahlt und das merke ich leider einfach immer viel zu sehr. Also da gibt es nur wenige Titel, bei denen ich dann wirklich sagen kann, okay, die hole ich mir dann eben zum Start, um die auch zu besprechen oder eben zu spielen, weil die eben mir besonders wichtig sind. Und bei Once Upon a Katamari war ich so on the fence und mal gucken. Also da vielen, vielen Dank, dass auf jeden Fall die Version geschenkt wurde. Und deswegen kann ich jetzt hier auch etwas über das Spiel sprechen. Leider muss ich sagen, dass ich bisher, und ich hoffe, dass es bei einem bisher bleibt, ich nicht sonderlich davon begeistert bin, wenn ich ganz, also um ganz ehrlich zu sein. Also da sollte jetzt auch in 1-2 Tagen, glaube ich, mein Ersteindruck zu rauskommen, den ich aufgenommen habe. Da sieht man das Ganze auch nochmal. Und ich habe da jetzt noch ein bisschen weiter gespielt, aber es ist ehrlich gesagt nicht viel besser geworden. Denn bei Once Upon a Katamari, das ist das allererste neue, richtig neue Katamari, jetzt nicht irgendwie ein Remake, Remaster oder irgend so ein Mobile-Ding, sondern es ist das ein wirklicher neuer Mainline-Teil und der erste, den wir seit Touch My Katamari auf der PlayStation Vita bekommen haben, was glaube ich in 2011, 2012 oder so erschien. Also es ist schon eine sehr, sehr lange Zeit her. Und gerade auch mit dem Erfolg der beiden Remakes dachte ich, hey, wäre doch ganz cool für ein neues Katamari. Und das heißt, diesen Wunsch habe ich jetzt erfüllt bekommen. Und die Prämisse finde ich ja auch gar nicht verkehrt, dass man so in verschiedene Ehren und Länder dann eben reist. Also, dass du am Anfang in so japanischer Edo-Zeit bist und dann danach kommst du in so den wilden Westen. Natürlich auch immer so ein bisschen leicht überzeichnete Versionen davon, aber als Idee finde ich das auf jeden Fall cool. Als Setting dann zu sagen, du bist jetzt nicht wieder in so den japanischen Städten oder Vorstädtengebieten unterwegs, mag ich zwar auch, hätte ich jetzt auch nichts dagegen gehabt, aber ist eben cool, was anderes zu bekommen. Wo ich aber so grundlegend die Probleme sehe, das sind grob gesagt so drei Sachen. Das eine ist die grundlegende Steuerung, weil es auf der einen Seite, ich weiß nicht, ich muss immer noch ein bisschen den Vergleich spielen, dass ich mir nochmal die alten Teile richtig so ins Gedächtnis reinhole, da hatte ich bisher die Zeit noch nicht gehabt, aber es fühlt sich zumindest an, als ob sie es wesentlich einfacher gemacht hätten, den Katamari zu bedienen. Das ist eben der Ball, mit dem man alles aufrollt bei diesen Spielen, weil er weniger Gewicht zu haben scheint und das hohe Gewicht bei, oder was heißt hohes, aber das höhere, zumindest so wie ich das noch als Gefühl aus den anderen Teilen habe, das sorgt eben auch dazu, dass er ja ein bisschen schwerer zu kontrollieren, ein bisschen schwerer zu steuern ist, aber dass du auch deswegen überlegter agieren musst, dass du weißt, wenn ich da jetzt, ich kann jetzt nicht das komplette Tempo eingehen, ich kann jetzt nicht irgendwie sofort diese Wende machen, sondern ich muss das Ganze richtig steuern und eben auch wissen, wie ich da am besten mit klarkomme, wie ich mit dieser Physikalität von diesem Ball klarkomme. Und das scheint mir bisher wesentlich vereinfacht worden zu sein. Und auf der anderen Seite auch noch vereinfacht, oder auf derselben Seite, um ehrlich zu sein, was auch noch vereinfacht wurde, ist dieses Sprintrollen, was man ausführen kann. Was ja in den originalen Teilen, du steuerst den Katamari mit beiden Analogsticks. Das ist so ein bisschen wie so ein AC-Car, dass du, wenn du beide nach vorne drückst, dann geht der Katamari nach vorne, beziehungsweise der Prinz, den du steuerst, der den Ball rollt, whatever. Und wenn du beide zurückziehst, dann gehst du eben nach hinten. Und wenn du einen nach oben, einen nach unten, dann drehst du dich in die eine Seite oder rollst in die eine Seite und dann zur anderen Seite, dass du das Ganze so ein bisschen lenken kannst. Und es gibt auch die Möglichkeit für eine vereinfachte Steuerung, dass du das wirklich alles nur so frei mit einem Stick eben machst und dass sich das spielt wie jedes andere Videospiel irgendwie auch. Okay, ne, es ist geschenkt, du hast die Option. Ich finde es zwar selber, weiß ich nicht, schneidet man sich so ein bisschen in die, nicht ins eigene Fleisch, aber so, du gibst den Leuten dann nicht wirklich die Erfahrung von dem Spiel. Was ich halt schade finde, dass dann Leute dann sehen, oh, das ist ein bisschen komisch, und anstatt sich so dran zu gewöhnen und dann die gute Erfahrung zu bekommen, ist es dann so eine, wo ich dann eher das Gefühl habe, dass Leute das dann spielen und denken, naja, was ist denn das Interessante da dran? So, okay, ich rolle jetzt halt mit dem Ball auf, aber genau diese Steuerung, genau diese Physikalität, genau diese Limitation, dieses Lernen davon, das macht für mich auch den inhärenten Spielspaß aus, das Aufsammeln von diesen Gegenständen. Und jetzt kannst du das Rollen auch einfach ausführen, indem du den linken Trigger drückst. Und das ist auch nicht nur in der vereinfachten Steuerung, das ist auch in der normalen Steuerung so. Das heißt, warum sollte ich jetzt jemals den komplizierten Weg nehmen und versuchen, das mit beiden Sticks zu machen, wo ja sich der Prinz auch noch so ein bisschen bei bewegt, sodass es schwerer ist, das genau zu lenken, und du musst eben auch du musst eben die Steuerung davon auch richtig hinkriegen, um das dann schnell, effizient, gut einsetzen zu können. Und es soll ja auch überlegt sein, das ist ja so ein Sprint, so dadurch, dass du dann auch das Gewicht des Katamaris hast und wie das Leveldesign ausgelegt ist, dass es sich nicht an jeder Stelle wirklich anbietet, und das gut einzusetzen oder das eben auch dort einzusetzen, wo es dann nachher schwerer ist, den Katamari zu kontrollieren, das gehört eben auch so sehr zum Skill des Spiels dazu. Also zumindest, wenn es darum geht, jetzt so wirklich in Highscore-Kram oder so reinzugehen. Und jetzt einfach den linken Trigger zu drücken, plus eben die einfachere Bedienbarkeit, dann bin ich ja viel mehr gewillt, das permanent einzusetzen. Und genau dieses, ich halte die Taste gedrückt, das sorgt dann auch dafür, dass diese direkte Verbindung zu dem Charakter, zu dem Ball, wo es ja alles wird über die Sticks gemacht. Jedes einzelne Steuerungselement, wie ich den Ball bewege, wird über die Sticks gemacht. Damit wird dann gebrochen. Und man könnte ja sagen, ja, dann bleib doch dabei. Aber wenn es ja so viel einfacher ist, das eben mit dem Tastendruck zu machen, dann, ne, so, ich muss mich selber zurückhalten, um das nicht in irgendeiner Form auszunutzen. Und das andere ist dann, dass der zweite Punkt ist, dass jetzt auch du noch zusätzliche Items hast. Das war ja so der ganz große Kniff davon. Unsere Spielmechanik ist nicht, dass wir die eigentliche Spielmechanik anfassen, wo ich jetzt durch diese Physikalität und die Steuerung dann mir denke, ja doch, das ist dann irgendwie passiert. aber diese Items sollen eben sowas da draufgesetztes sein, wo ich auch gedacht habe, oh, das scheint mir der bessere Ansatz zu sein, als jetzt am Core-Gameplay was zu verändern, wie das Springen aus Katamari Forever oder dieses Auseinanderziehen und Zusammendrücken aus Touch My Katamari, wodurch dann auch die Level darauf angepasst wurden und die waren dadurch ein bisschen schlechter, ein bisschen mehr gimmicky und nicht so offen, wie das bei den alten Teilen der Fall ist. Und jetzt hast du diese Items. Und da muss ich aber leider sagen, dass es vor allem ein Item ist, was am Anfang direkt drin ist, das ist ein Magnetteil und das ist komplett broken. Also, weil du aktivierst den Magneten und teilweise gibt es den zweimal in einer von diesen Stages. Du aktivierst den und alles, was du mit deiner bisherigen Größe aufsaugen kannst, wird an dich rangezogen. In einem doch recht, ja, sagen wir mal, großzügigen Radius. Was dann bedeutet, dass ich dann mir dieses Item hole, ein bisschen größer werde, sodass ich dann sehr viele Sachen auf einmal aufsaugen kann, das Teil aktiviere und ja, dann ist es überhaupt gar kein Problem, die Aufgaben zu bewältigen. Und ich fühle mich teilweise halt echt dämlich, aber auch hier wieder, wenn ich das nicht benutze, dann beschneide ich mich ja nur dabei und sehr viele von den späteren Herausforderungen oder eben auch von dem Ranking-System, was es jetzt gibt, was ich an sich mag, dass das Spiel dir auch die ganze Zeit anzeigt, so hey, das ist jetzt die Größe für den nächsten Rang, für den nächsten Rang, für den nächsten Rang und das ist die Größe für den S-Rang, dass ich das selber eben auch weiß. Das gleiche auch die Zeiten, wenn ich in einem Level bin, wo ich das schnell machen muss. Das finde ich cool, aber gerade in den Stages, wenn es darum geht, einfach nur größer zu werden, dieses Magnet-Item, das bricht für mich bisher das komplette Spiel. Und bei den restlichen, da denke ich mir auch teilweise, okay, ja, jetzt habe ich hier ein Item, was die Zeit kurz oder anhält oder beziehungsweise die Leute verlangsamt, damit ich dann schneller bewegende Charaktere irgendwie einfangen kann. Und so, wo passiert das in dem Spiel schon mal? Vor allem, ja, dann ist es vielleicht dieser eine Charakter, der sich ein bisschen schneller bewegt, aber das ist ja nicht relevant, außer du willst das Kompendium aufbauen und dann ist das so ein Charakter, der ein bisschen nerviger ist und nur in dieser einen Stage irgendwie vorkommt und nur wenn du ungefähr so und so groß bist. Okay, also das ist so situativ, dass ich das bisher noch gar nicht wirklich nützlich einsetzen konnte. Und das andere, was ich dann bisher gesehen habe, das erscheint dann, wenn du die Level zum zweiten Mal machst. Und das finde ich ehrlich gesagt jetzt gar nicht so verkehrt, dass dir dann auf dem Radar angezeigt wird, wo eines von diesen Collectibles ist. Und du kannst ja die Cousins finden, die du dann auch spielen kannst, was so andere Figuren wie eben der Prinz sind. Und du kannst die Geschenke finden, wo du dann Kostüme hast für eben die Cousins, für den Prinzen, die du anziehen kannst. Und jetzt gibt es auch noch so drei Kronen, die du finden kannst, die dann benutzt werden, um weitere Bonus-Stages freizuschalten. Und auch die werden dir dann angezeigt. Zeigt, wo ich mir denke, ja, das ist dann okay im zweiten Durchgang, wenn es jetzt darum geht, die Sachen nur zu suchen und zu finden. Und bevor ich dann einen Guide benutze und das irgendwie online nachsehe, dann kann ich das auch einfach mit dem Spiel selber machen. Das ist okay, ne? Finde ich, habe ich jetzt nichts dagegen prinzipiell. Aber bei den restlichen Items hatte ich bisher ehrlich gesagt keine gute Erfahrung, weil am Ende entweder war es komplett broken oder vollkommen irrelevant. Und wo ich mir dann denke, okay, keins davon ist irgendwie eine gute Sache. Und das dritte Ding, was mir ein bisschen Sorgen bereitet, ist das grundlegende Level-Design. Was gerade auch in der ersten Welt, also die Level haben, die schaffen es gleichzeitig, sehr eng und klein und sperrig zu sein, aber trotzdem wenige Items zu haben. Also auch da, ich müsste es nochmal direkt mit den alten Teilen vergleichen, 1:1. Aber es sind, finde ich, wesentlich weniger Items zur Verfügung, gerade auf den unteren Größen, wenn du dich langsam erst hocharbeitest, dass es auch hier nicht wirklich diese Routen gibt, die teilweise in die alten Spiele eingebaut waren, denen du nachfolgen kannst. Und dann eben auch keine unterschiedlichen. Das heißt, du hast weder die einzelnen Routen, denen du folgen kannst, noch hast du überhaupt teilweise eine Route. So manchmal sieht man das, oh, da kannst du jetzt hier so einem Weg folgen, um da irgendwo hochzugehen. Okay, geschenkt. Aber teilweise ist es gefühlt das Einzige und dann roll ich da irgendwie rum und versuche dann Gegenstände zu finden und es fühlt sich relativ leer an und eben dann teilweise auch noch so sperrig, du bist am Anfang wieder in so einem Haus drin und dann hast du einen Bereich, wo du tief irgendwo runterfällst und da sind dann auch nur so ein paar Items drin und dann musst du dich mühselig wieder da hoch rausrollen und das fühlt sich zu keiner Zeit gut an. Also da habe ich wirklich das war jetzt nicht schwer, ich habe da sofort den S-Rang oder so geholt, aber ich habe die ganze Zeit gedacht, boah, mir machen die ersten Level aus den alten Katamari-Spielen so viel mehr Spaß, weil man da eben, ne, da geht's dann in die Feinheiten von dem Level-Design, wie groß ist das, wie breit ist das, wie ist die Verteilung von den Gegenständen, was ist die Verteilung, also wie ist das so Level-Design-mäßig aufgebaut. Und das geht mir so als Nuance hier in dem neuen Teil komplett flöten. Das ist natürlich jetzt auch vage, wie ich das beschreiben kann, weil dazu müsste ich nochmal mehr Zeit verbringen und das Ganze miteinander vergleichen. Aber als jemand, der sehr viel Zeit mit diesen alten Spielen verbracht hat, auch in verschiedenen Iterationen, möchte ich mir jetzt erstmal einmal anmaßen, das so als Behauptung in den Raum zu werfen. Und es gibt schon Stages, wo es ein bisschen anders war, weil die dann unterschiedliche Aufgaben haben, wo es jetzt nicht einfach nur ist, werd größer oder so, sondern sammel irgendwie alle Getränke ein. So, das ist dann eine von den Aufgaben. Und da muss ich halt sagen, fand ich den Level dann aber so so einfach aufgebaut und gerade mit den Items, dass ich es im allerersten Anlauf geschafft habe, gefühlt fast alle von diesen Flaschen, die es überhaupt gab, einzusammeln. Und hatte dann eben auch schon direkt den S-Rang geholt. Und da gab es dann keine Komplexität, sondern ja, das ist so diese eine Pfad, den du hier folgst und das ist der eine Pfad, dem du hier folgst. Und dann, also im Pfad jetzt nicht im Sinne von, hier ist das für dich so Level-Design-mäßig aufgebaut, sondern du startest in so einem Saloon und wenn du groß genug bist, kommst du aus dem Saloon raus und dann kannst du einmal in so einem Viereck um so ein Haus drum fahren. Und das war's wirklich. Dann hast du da noch eine Ecke, in die du reingehen kannst und da noch eine Ecke, in die du reingehen kannst. Und da gehst du kurz rein, sammelst alles auf, gehst wieder zurück auf den Main-Pfad. Und so das Interessante ist, dass noch eine Leiter, die du so hochklettern kannst, um auf die Gebäude drauf zu kommen. Aber auch da ist jetzt nicht so viel Interessantes versteckt gewesen oder so und hast du auch nicht wirklich gebraucht. Deswegen, ja, ich hoffe, also es ist nicht schlecht, aber es bleibt für mich doch sehr deutlich bisher hinter den Teilen zurück, die ich eben sehr wertschätze. Also das allererste Katamari Damashii, We Love Katamari und eben auch Beautiful Katamari. Und das hier, weiß ich nicht, das geht eher so in die Kategorie Katamari Forever, Touch My Katamari. So, nicht schlecht, aber auch jetzt nicht besonders. Und ich muss einfach noch mehr Zeit damit verbringen. Ich muss das dann noch komplett durchspielen. Und vielleicht ändert sich die Meinung dann eben noch mal so ein bisschen, weil die Level dann besser werden, weil die Level dann auch besser für die Items ausgelegt sind. Das kann sein, dass die das jetzt nur in den ersten so komplett brechen oder es später auch dann Sachen gibt, wo sich auch die anderen Boni-Upgrades, Dinger, die du da finden kannst, dass die sich dann auch besser für die Level eignen. Das weiß ich nicht. Aber mein momentaner Eindruck ist eben eher so einer von schade, das, weil ich will's ja lieben, so, ich will ja ein richtig geiles neues Katamari haben, aber müssen wir einfach mal abwarten. Ich werde es auf jeden Fall in Zukunft dann noch durchspielen und dann irgendwo eine fertige Review davon garantiert dann auch nochmal besprechen. Und das letzte Spiel im Bunde, Battlefield 6, wo ich glaube, so die ersten zwei Missionen aus der Story gespielt habe und dann habe ich es direkt wieder von der Festplatte geworfen, weil ich wollte ihm eine Chance geben. Ich wollte dem Spiel wirklich ehrlich eine Chance geben und hatte dann gesagt, schauen wir uns mal die Singleplayer-Kampagne an, weil Multiplayer ist mir egal. Da will ich auch gar nicht drüber urteilen. Das ist nichts für mich, das ist nicht für mich gemacht, auch wenn ich in der Vergangenheit hier und da mit Battlefield-Multiplayer-Spielen Spaß hatte, allen voran eben auch Bad Company 2, das fand ich wirklich großartig, das habe ich liebend gerne, sowohl die Kampagne als auch den Multiplayer auf der Xbox 360 gespielt, aber so ein Battlefield 6, das ist einfach nichts für mich. So, das weiß ich und da habe ich auch nicht die Zeit für. Und deswegen lasse ich das so am Abseits und ich möchte mich einfach nur, oder ich interessiere mich dafür, was kann denn die Kampagne? Ist die denn irgendwie vernünftig geworden? Weil ich mag manche von diesen Modern Military Shooter Kampagnen. Ich mag die Kampagne bis heute noch von Call of Duty 4 Modern Warfare. Ich mag die Kampagne auch von dem direkten Nachfolger dazu. Ich mag ein paar Sachen aus COD Blobs eben auch. Also ich will gar nicht sagen, dass ich die inhärent irgendwie scheiße finde. Ne? Auch so Sachen aus COD 2 beispielsweise finde ich wirklich cool. Auch aus alten Medal of Honor Spielen. So, da kann man mich auf jeden Fall mitkriegen und da kann man mich auch mit begeistern. Ich glaube, bei Battlefield ist das abseits von Bad Company noch nie passiert. Also du hattest vorher schon so diese Konsolenversion von Battlefield 2, aber sagen wir mal so diese richtigen Modern Military Singleplayer-Kampagnen, die sind mit dem dritten Teil dann gestartet, dass sie auch so versucht haben, ein bisschen Call of Duty zu sein und die vom dritten war belanglos, die vom vierten war noch belangloser und die vom fünften habe ich gar nicht erst gespielt. Ich glaube, Battlefield 1 hat so ein bisschen was versucht mit seinem Erste-Weltkrieg-Setting da was auf die Beine zu stellen, aber das war mir dann auch relativ egal. Ich weiß gar nicht, ob dieses letzte modernere Battlefield überhaupt eine Kampagne hatte oder ob die sich wie Call of Duty in dem einen Jahr mit Modern Warfare 3, also nicht mit dem Original, sondern mit diesem, ich hasse diese Reihe, wie die Namen da aufgebaut sind, da hatten sie sich ja komplett eingeschissen und einfach nur so, naja, wir nehmen ein paar Multiplayer-Karten und dann machen wir da irgendwelche Singleplay-Inhalte drauf, passt schon irgendwie, wir müssen unser Spiel veröffentlichen, ah, Microsoft, bitte kauft uns. Also so auf dem Level, maybe, ich weiß es nicht. Aber ich habe jetzt die ersten zwei Level aus der Kampagne von Battlefield 6 gespielt und danach wusste ich, das ist nichts. Das ist Murks, das ist wieder gar nichts. Das ist einfach nur Luft, die da ist, wo es wirklich, die ganzen Charaktere, die eingeführt werden, die sind so egal und dann versucht das Spiel dir so, oh, das sind deine Kameraden und jetzt sind sie irgendwie neben dir gestorben. Und so, Bro, ich habe die 5 Minuten irgendwo gesehen und deren Persönlichkeit war wie aus dem Lostopf gezogen. Also das war so komplett irrelevant und auch das Leveldesign und auch die Aufgaben waren so belanglos, sich durchschießen und teilweise spielt es sich irgendwie auch wie von selber und du hast nur so eine kleine Shooting Gallery. Die Inszenierung ist auch zwar alles explodiert, aber trotzdem passiert irgendwie nichts. Also das ist wie Battlefield 3, Battlefield 4 einfach nur belanglos. Und dann habe ich auch gemerkt, dann brauche ich da wirklich nicht weiterspielen. Ich habe dem Ganzen jetzt eine Chance gegeben. Es sollte auch niemanden wundern. Es wundert mich auch nicht. Aber ich dachte, ne, bevor ich da irgendwas verpasse oder so, schaue ich es mir doch mal irgendwie an. Und nee, da wusste ich dann zu dem Zeitpunkt schon, das ist absoluter Käse. So Leute, kommen wir zu den News, zu den Nachrichten und ich möchte anfangen mit einer kleinen Sache und zwar hat sich Ghost of Yotei insgesamt 3,3 Millionen Mal verkauft und zeigt, dass das Spiel tatsächlich, ja, wenig Wunder, da eben auch ein Erfolg war und ich wollte das einfach nur mal hier so in den Raum stellen, um zu zeigen, wie egal dieser komplette Internetdiskurs ist, wenn es um solche Spiele geht. Also gerade wenn es um solche riesigen AAA-Produktionen geht, da können sich dann irgendwelche Online-Grifter noch und nöcher dahinstellen und sagen, boah, das wird mega Flop, weil wir haben unseren super beliebten Protagonisten Jin Sakai aus dem ersten Teil nicht mehr drin und oh, habt ihr gesehen, was die Schauspielerin von der Protagonistin da auf Social Media gepostet hat? Und es ist so, die Leute, die Zielgruppe von diesem Spiel sind, also gerade von so einem First-Party-Sony-Titel, der noch ein Nachfolger ist, das ist so scheißegal. Und man kann halten von Ghost of Yotei, was man will. Ich fand's auf jeden Fall ganz cool. Jetzt auch nicht Goaty oder so für mich, auf gar keinen Fall. Aber ich fand, es war ein sehr nettes Upgrade gegenüber dem ersten Teil, den ich auch schon so okay fand. Aber ich hab's einfach mal reingepackt, weil ja, das sollte man sich, glaube ich, auch nochmal dadurch so ein bisschen vor Augen halten. Klar, Leute versuchen dann alle möglichen anderen Interpretationen aus diesen Zahlen rauszulesen oder ignorieren es dann eben komplett, weil das würde ja dem eigenen Narrativ nicht helfen. Aber ich will es einfach auch nochmal hier sagen. So, diese ganzen Sachen sind, was den Erfolg von diesen Spielen betrifft, letztendlich egal. Es ist halt scheiße, weil es immer zu auch Harassment von den ganzen Angestellten führt, eben meistens solche, die dann eher Frauen sind oder marginalisierten Gruppierungen angehören. Aber für den letztendlichen Erfolg des Spiels oder so ist der Teil vollkommen egal, vollkommen irrelevant. Und ich glaube, das hilft auch nochmal, sich das so ein bisschen vor Augen zu führen, dann damit auch konfrontiert zu sein. Valve haben neue Hardware-Sachen angekündigt. Einmal den neuen Steam-Controller, die neue Steam-Machine und Steam-Frame, was eine VR-Brille ist. Und ich habe dazu auch viel in dem Video bereits gesagt. Deswegen, ich habe jetzt auch hier für den News-Bereich keine großartigen neuen Takes. Aber um das nochmal so ganz grob zusammenzufassen, den Controller finde ich richtig, richtig geil. Also ich muss sagen, das Design davon ist super cool. Die Größe davon, also auch, dass es hinten jetzt ein bisschen mehr Fläche gibt zum Greifen, muss ich sagen, ich finde das cool. Ich glaube, für manche sieht das so etwas klobig aus, aber ich kann als jemand, der sehr lange diese Xbox 360 Messenger Kit, dieses Add-on, was du so unter den Xbox 360 Controller klemmen konntest, was so eine kleine Tastatur war, ich habe das sehr lange benutzt und ja, das sieht klobig aus, aber das war so unfassbar angenehm, das zu benutzen. Ich habe das sogar nachher weiterhin benutzt, auch wenn ich dieses Messenger Kit nicht mehr gebraucht habe, nachdem MSN-Flöten gegangen ist und ich dann ehrlich gesagt weniger online darauf geschrieben habe und eben auch so Voice-Chat dann relevanter wurde. Aber ich habe das tatsächlich noch länger behalten, einfach weil ich das so angenehm fand. Also da bin ich auf jeden Fall mal gespannt. Auch die Möglichkeit, das wesentlich angenehmer an den PC wireless zu benutzen, weil ja, du kannst dann das ganz normale Bluetooth dann verwenden, aber ich habe damit persönlich immer nur Probleme gehabt, immer wieder irgendwelche Disconnects oder so, wenn es jetzt zumindest diesen Xbox Series Controller dann betraf, und das heißt, ich benutze das Ding eigentlich nur am Kabel die ganze Zeit, und das ist ja auch generell ganz gut, wenn du die direkte Kabelverbindung möchtest, aber dann das optional zu haben bei diesem Controller, dass ich einfach, ne, ich habe dann diesen langen Dongle, der ja auch noch das Ladekabel ist, den habe ich einfach hinten drin. Und dann habe ich wie so MagSafe, also das ist teilweise halt echt so fucking Apple-coded, was ich natürlich daneben auch sehr mag, aber dass ich die Möglichkeit habe, okay, das ist jetzt nochmal mit seiner eigenen Frequenz eben dran gebunden, sodass ich mir keine Sorgen machen muss, was die Verbindung betrifft, hoffentlich, aber wenn ich das dann auch aufladen möchte oder per Kabel anschließe, dann kann ich das einfach an diese MagSafe-Variante dran machen, was ich mega, mega geil finde. Also auch die Tatsache mit den magnetischen Sticks, dass wir da keinen Stickdrift mehr haben. Eine Sache, die ja irgendwie kein anderer von den drei Big Playern irgendwie hinbekommt. Wirklich, wirklich cool. Ich hoffe weiterhin, dass es irgendwie unter 100 Euro ist. Also wenn es unter 100 Euro ist, dann werde ich mir das Ding zu 100% safe vorbestellen. Wenn es mehr kostet, müssen wir einfach mal ein bisschen gucken. Ich finde es schade, dass bei diesem Vorstellungsvideo, die es dann teilweise auch gab, da haben sie einen durchsichtigen Controller gehabt. Der soll aber wirklich nur so zu Vorführungszwecken gewesen sein. Ich hoffe, 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 dass sie den in irgendeiner Form verfügbar machen, am besten noch in sehr vielen Farben, weil ich liebe das und ich mag das immer auch so in die Controller so reingucken zu können, ein bisschen bei dieser Ästhetik. Ich mag das auch sehr bei den neuen Xbox-Controllern, die sie rausgebracht haben. Da gibt es ja blau, rot und so einen weißen. Der blaue, das ist seitdem der erschienen ist, ist das mein Standard-Controller, den ich für alles benutze. Also bitte Valve, das fände ich ganz cool. Bei durchsichtigem Plastik wäre ich auch noch mal eher gewillt, über 100 Euro zu zahlen. Aber ja, die Steam Machine, auch da sehr cooles Gerät. Es kommt natürlich auch sehr darauf an, wie sie jetzt noch mal SteamOS dann eben erweitern und verbessern, wie einfach das Ding wirklich sein wird, an einem Fernseher zu benutzen und eben zu bedienen. Also gerade auch dann die Kombination außerdem der Steam Machine und dem Steam Controller zusammen. Ich glaube, das könnte wirklich so ein großes Ding sein. Für mich wäre das ja auch kein Hauptgerät. Für mich wäre das dann so ein Zweitgerät, was ich dann im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer dann hätte, um da eben auch Sachen zu spielen. Ne, gerade auch dann diese ganzen PC-Multiplayer-Titel, die es gibt, lokal, das dann unten im Wohnzimmer spielen zu können, fände ich eigentlich ziemlich cool. Aber das kommt sehr auf den Preis an. Also, wenn sie da so stark im Preis drücken und das Ding kommt dann wirklich für so 400 oder 500 Euro raus, dann würde ich es mir tatsächlich überlegen und zu sagen, hey, auch so eine Investition, vielleicht nicht verkehrt, dann kann ich abends auch noch gewisse Titel irgendwie im Bett spielen oder so und bin ich immer so gezwungen, dann hier noch länger wach zu bleiben oben. Das wäre vielleicht gar nicht so verkehrt. Oder dann eben auch die Sachen im Multiplayer irgendwie unten spielen zu können. Das wäre auf jeden Fall ganz cool. Aber das kommt sehr vom Preis an. Wenn es halt zu teuer ist, dann wahrscheinlich eher gar nicht. Und das Gleiche gilt eben auch für das Steam Frame. Also wo ich sage, ich habe da meinen Verwendungszweck gerade für so Beat Saber, das dann ohne Kabel benutzen zu können. Und dann kann ich ganz, ganz einfach mir einfach alles da drauf packen. Alles von irgendwelchen Modifikatoren und Songs und so. Ich glaube, alleine dafür, wenn das so ein vernünftiger Preis ist, dass ich mir das alleine dafür vielleicht holen würde, weil das ist dann auch so eine kleine Workout-Cardio-Maschine, die ich dann zu Hause habe. Weil ich mag mein PlayStation VR 2 Headset sehr, aber durch das Kabelgebundene, mir macht da Beats, ich habe da einfach teilweise Angst, bei Beat Saber halt so richtig das dann ordentlich benutzen zu können. Und ich muss auch hier immer die Sachen dann für alle hin und her schieben. Und wenn ich das irgendwie unten im Wohnzimmer benutzen könnte, problemlos, wie ich das bei der MetaQuest oder bei der Quest 2 dann eben auch mache, dann wäre das ziemlich cool. Bei der Quest 2 ist einfach mittlerweile so die veraltete Technik davon und dass es eben Pain in the Ass ist, da andere Sachen draufzukriegen und Modifikatoren draufzukriegen, die nicht im Quest 2 Store sind. Ne? Das ist so. Aber an sich auf jeden Fall, ich finde das ganz cool und ich mag eben auch, da mehr Sachen zu haben. Ich mag, dass sie generell mehr Gefühl dafür bekommen haben, wie Produkte eben auch aussehen. Also ich bin da auf jeden Fall sehr gespannt nächstes Jahr, was die Sachen dann kosten werden und ob sie vielleicht, ne, so, das wäre halt halt schon ein echter Banger, wenn sie Half-Life 3 rausbringen und dann am sagen, nee, das ist sogar SteamOS exklusiv. Das ist Steam Machine exklusiv. Nein, so weit würden sie nicht gehen, aber ich glaube, sie würden das Steam exklusiv machen. Erst einmal, das kann ich mir. Half-Life Alyx ist ja bis heute nirgendwo anders erschienen, also warum nicht? Die haben genügend Leute auf der auf der Hardware, auf der PC-Hardware, also die können sich es auf jeden Fall erlauben, finde ich. Bin ich mal gespannt, was passiert, aber auf jeden Fall ganz cool. Horizon Steel Frontiers ist ein MMO in der Welt von Horizon, das angekündigt wurde, und ich muss sagen, es sieht aus wie Monster Hunter. Also das sieht für mich so, ja, ästhetisch, was so die Charaktere betrifft oder die Welt, ist das Horizon, auch die Gegner, das ist Horizon, aber die ganzen Animationen, also wenn da auch die Charaktere, die sie gezeigt haben, mit dem Longsword oder mit der Dual Blade oder sowas da irgendwie agieren, das sieht einfach so fuck nach Monster Hunter aus. Und das dann in so ein MMO-Korsett, und das kommt nicht mal für die PS5 raus, und Guerilla macht ja immer noch weiter ihr Horizon-Multiplayer-Spiel, ihr Live-Service-Ding, was irgendwie kommen soll. Vielleicht das Einzige, was noch nicht irgendwie jetzt noch frühzeitig eingestampft wird, weil für Sony irgendwie die Horizon-Marke so extrem wichtig ist. Also irgendwie wichtiger als gefühlt alles andere, was sie auf dem Markt haben. Und für mich sah es ehrlich gesagt halt ein bisschen lächerlich aus, aber es ist mir auch egal, es tut mir nicht weh, die Existenz davon. Mich interessiert es auch überhaupt nicht. Ich fand einfach nur extrem lustig, wie kopiert gerade die Animationen von Monster Hunter sind. Und dann aber in einem Spiel, was nicht nur die großen Bosse hat, sondern auch überall noch so Kleinvieh, gegen das du kämpfen sollst. Also ich finde, das beißt sich ein bisschen damit, aber erneut, ich bin nicht die Zielgruppe. Und dann sieht das Charakterdesign, so die ganzen männlichen Figuren sehen aus wie so Ubisoft-NPCs, so vollkommen egal. Und die ganzen weiblichen Figuren sehen halt wirklich aus wie dieses Meme, was es damals gab, wo so Aloy durch diese Face-App durchgejagt wurde mit so fettem Make-up, so Yassified. Und auch das, ich finde das, also mir ist das egal, ne? Ich find's einfach nur mega lustig und so, hey, die ganzen Leute, denen das wichtiger ist als das tatsächliche Spiel, das ist halt, was ihr bekommt. So ein fucking Horizon Monster Hunter MMO-Geschisse, vollgepackt mit Monetarisierung wahrscheinlich. So, esst euren Slop. Mir ist das egal, ich fand's einfach nur extrem lustig, das zu sehen. Könnte bei Ubisoft vielleicht demnächst eine große Übernahme bevorstehen? Vielleicht, vielleicht auch nicht, keine Ahnung, müssen wir mal sehen. Jedenfalls, diese Spekulation wurde hervorgebracht durch die Tatsache, dass Ubisoft 15 Minuten, bevor sie eigentlich ihren Finanzbericht veröffentlichen sollten für das zweite Quartal, haben sie gesagt, nee, den gibt's erstmal nicht. Das machen wir erstmal nicht, und auch Stock Trading ist eingefroren, das könnt ihr erstmal nicht machen. Und das ist natürlich eine Sache, die in der Vergangenheit schon mal bei Firmen gemacht wurde, wenn eine große Ankündigung wie zum Beispiel eine Übernahme bevorstand. Also ja, ne, mit der ganzen Tencent-Investition und eben auch dem neuen Studio, was sie gegründet haben extra, um die größten Ubisoft-Marken darunter zu vereinen. So, ja, die meisten, also die schlussendliche Entscheidung hat da immer noch Ubisoft. Ich glaube, bei dem Studio ist es so 25% Tencent und 75% Ubisoft. Das wäre jetzt irgendwie auch seltsam, wenn das auf einmal bevorstehen würde. Ich fände es aber auch kurz nach dem Start dieses Studios seltsam, wenn jetzt die Ankündigung ist, Tencent zieht sich irgendwie komplett hinaus. Nachdem sie extra so viel von den Anteilen gekauft haben und Ubisoft das ja extra so gemacht hat, hey, ihr könnt da 49% haben, aber nicht mehr, zumindest für die nächsten 10 Jahre, und jetzt haben wir die Zusammenarbeit noch erweitert mit diesem Studio, was ja erst vor einer kurzen Zeit dann eben auch an den Start gegangen ist. Es kann auch sein, das haben auch schon Leute gesagt, dass sie nur mit ihren Zahlen nicht hinterhergekommen sind. Das ist wirklich auch, fuck, ich habe die Hausaufgaben vergessen, mein Hund hat die Zahlen gefressen, wir müssen da nochmal ein bisschen warten. Es kann irgendwie alles sein. Es kann auch sein, dass eine dritte Gruppe, Firma hinzugekommen ist und gesagt hat, nee, wir kaufen uns jetzt auch noch damit ein. Und dann ist das nicht nur Ubisoft Tencent, sondern Ubisoft Tencent irgendwer anders. Also es kann alles Mögliche sein. Ich bin auf jeden Fall mal gespannt. Ich finde es nur einfach lustig, mit dieser Sache so ranzugehen. Oh, vielleicht bald nicht mehr Mr. Ubisoft. Müssen wir einfach mal gucken, was da passiert. Werde ich auf jeden Fall drüber reden, sobald dann da mehr bei rauskommt. Aber mehr als spekulieren können wir momentan nicht machen. Kurzes Update zu der ganzen Rockstar-Situation. Ich habe ja auch anfangs nochmal drüber gesprochen bei dem Video, was ich gemacht habe, über die knapp 30 Leute, zwischen 30, 40, die da eben gefeuert wurden. Höchstwahrscheinlich, weil sie eine Gewerkschaft intern gründen wollten. Rockstar selber sagen, ja, nee, das ist ja nicht deswegen, ihr habt da irgendwelche Sachen geteilt. Und Leute, die das Recht, also gerade von den Gewerkschaften da ziemlich gut kennen, sagen, naja, selbst wenn da irgendwas gesagt worden wäre in privaten Discords, das ist scheißegal, das dürfen die halt in Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften sowieso, aber selbst dann ist es halt nicht passiert, es wurde über die Arbeitsbedingungen und sowas eben alles gesprochen. Und jetzt wurde eine Petition von Mitarbeitern bei Rockstar North, also das ist dann wirklich eine Petition, die halt schon relevant ist, ne, wo man sich denkt, na, Petition von 200 Stimmen, aber es sind halt 220 Leute, die eben auch dafür eine Petition unterschrieben haben, dass diese Leute wieder eingestellt werden. Also das ist ja auch, was man will. Man will ja gar nicht, dass Rockstar jetzt da irgendwie dieses große Settlement zahlen muss oder dass die anderen Leute da kündigen in irgendwie Solidarity oder so, sondern dass die Leute, die gefeuert wurden, wieder ihren Job bekommen und dass die eben dann natürlich auch weiter daran arbeiten können, eine Gewerkschaft intern zu gründen. Und das ist auf jeden Fall ein gutes Zeichen, also da eben auch zu sehen, dass dieser Zusammenhalt intern da eben so hoch ist, vor allem, weil natürlich auch die Leute ebenfalls Gefahr haben, ne? Wenn du jetzt siehst, dass die da gefeuert werden und das ist kurz vor Jahresende, kurz vor Weihnachten, je nachdem, was die irgendwie für Familie haben oder so, da will man natürlich auch, das ist ja das, was Rockstar da eben auch will, das ist das, was eben Take-Two da auch will, ist den Leuten Angst einflößen. So, die wissen ja eigentlich ganz genau, dass sie da rechtlich gesehen nichts können, die gehen ja auch gerade in den Rechtsstreit reingeführt von der Gewerkschaft und werden das auch garantiert verlieren. Also außer da ist jetzt wirklich so ein Hail Mary, was die da irgendwie haben und da wurde richtig krasser Kram irgendwie da gezeigt und geleakt. Gehe ich aber nicht von aus. Das heißt, die werden das gewinnen, aber das zieht sich natürlich. Das zieht sich eine Ewigkeit und die Leute haben dann währenddessen keinen Job. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit den mit Arbeitslosengeld da irgendwie aussieht. Ne? Hier in Deutschland würdest du ja immer noch 60% davon bekommen während dieser für das Jahr. Aber kommt natürlich dann auch drauf an, ob das dann ausreicht in den jeweiligen Situationen oder wie viel die irgendwie auch gespart haben, wie viel da die Gewerkschaft auch aushelfen kann für sowas. Also müssen wir einfach mal sehen. Ich wünsche den Leuten auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Ich hoffe auch, dass deren Stellen dann wieder, ja, das ist ja auch das, was ich will. Ich will ja auch einfach nur, dass die Leute ihre Jobs wieder zurückbekommen, dass sie da die Gewerkschaft gründen können, um dann eben auch mehr Benefits zu behalten und mehr vom Kuchen abbekommen, weil das ist fucking GTA. Also, das ist eine Sache, da ist so viel Geld, die auch an die Leute, das ausgezahlt werden sollten, die für die fucking Spiele zuständig sind. Also ja, das ist zumindest das, was ich dann eben auch will. Und ich werde auch hier im Podcast, wenn es da irgendwie neue Informationen gibt, auch weiterhin drüber berichten. Folgt auf jeden Fall People Make Games auf YouTube. Die sind im direkten Kontakt mit den ganzen Leuten von Rockstar, also die da eben auch gehen gelassen wurden. Und die waren ja auch schon im Vorfeld in Kontakt. Die wurden darüber informiert, hey, wir planen hier gerade diese Gewerkschaft zu gründen und wir sind kurz davor, dass das eben auch ganz offiziell wird. Und sie wollten das eigentlich auch in einem Video von People Make Games ankündigen und dann ist eben genau das jetzt passiert. Also die werden das auch weiterhin verfolgen, da werdet ihr auch sehr gute Berichterstattung dann bekommen, wenn dieser Prozess in die weiteren Schritte dann geht. Also und es ist generell ein guter YouTube-Kanal, People Make Games, also schaut da einfach mal gerne rein. Wir haben mehrere Sachen, die mit KI passiert sind die letzte Woche. Ne? Es gab die Eurogamer Review, 2 von 5 Sterne für Ark Raiders, weil dort eben auch KI eingesetzt wird, was die Stimmen betrifft, dass da zwar Leute für bezahlt wurden in ihren Verträgen, aber dass dann die Stimmen trotzdem benutzt wurden, um weitere NPC-Stimmen zu kreieren, die sich dann wohl auch nicht so gut anhören und die Thematik von Ark Raiders generell eigentlich auch, ne, so diametral zu dem steht, was sie da mit der KI gemacht haben und dass ja auch so dieser menschliche Bezug, andere Leute zu treffen, wohl mit das Größte an dem Spiel irgendwie sein soll. Also ich fand die Review gut geschrieben und auch gut verargumentiert. Kann man anderer Meinung sein, aber es ist jetzt keine Review, die einfach nur so, oh, da ist irgendwie KI drin und deswegen gebe ich die 2 von 5 Sterne. Das ist auf jeden Fall schon ganz gut argumentiert gewesen. Und ich finde es auch eigentlich gut, dass sowas dann für mehr Diskurs dann tatsächlich sorgt. Aber auch in anderen Spielen ist KI aufgetreten. Wir hatten zum Beispiel bei Call of Duty 7, dass da tatsächlich mit diesem fucking Ghibli-AI-Generator da Bilder erstellt wurden, die ich halt auch finde, einfach null in irgendwie Call of Duty da reinpassen und irgendwie dazugehören. Ich hoffe wirklich, dass einfach Miyazaki da jetzt hinfliegt persönlich und alle Leute irgendwie totklatscht. wäre auf jeden Fall sein Recht, würde ich einfach mal so sagen. Das ist einfach nur, also das ist so halt wirklich so ein fucking Disrespect einfach der Arbeit gegenüber. Das finde ich nochmal auf so einem anderen Level scheiße. Und nicht einfach nur KI da drin zu verwenden, sondern einfach auch nochmal extra dieses Ghibli-Ding und dann eben auch zu wissen, wie Hayao Miyazaki generell zu solchen Sachen steht. Und das dann für so ein riesiges Kommerzprodukt wie Call of Duty, wo sie einfach unendlich Geld reinbuttern, aber dann irgendwie kein Geld noch für so ein bisschen fucking Key-Art irgendwie übrig haben. Also, sorry, das ist einfach, ich finde das mega peinlich. Also, ich finde, da sollten auch einfach vor allem die Spiele ausgelacht werden, weil das ist, habt ihr kein Geld dafür? Habt ihr nicht noch irgendwie die paar hundert Dollar übrig, um so ein bisschen Artwork euch reinzuholen? Also, das ist doch echt einfach so fucking peinlich. Und eine Sache, wo es auch noch vorgekommen ist, ist bei dem aktuellen Anno. Da gab es wohl auch so Ladebildschirme, wo KI gefunden wurde und Ubisoft meinte dann, nein, das wollten wir gar nicht. Das ist Placeholder-Artwork gewesen. Das hat nur es aus Versehen ins Spiel reingeschafft, das werden wir noch austauschen. Wo ich mir denke, ja, okay, also selbst wenn das der Fall ist, aber wie scheiße ist denn eure Production-Pipeline, dass sowas nicht auffällt, weil dieses Placeholder-Artwork, das ist normalerweise auch ordentlich beschriftet, also dass das Artwork dann auch so irgend noch so ein Shader darüber hat oder so hier Placeholder, bla bla bla, damit das eben nicht auffällt, weil es gibt ja auch andere Sachen, wo Placeholder-Artwork benutzt wird. Teilweise werden dann von anderen Dingen, bei denen man nicht die Rechte hat, dann wird das einfach so vorher schon mal reingepackt, damit man mal irgendwas drin hat oder irgendwas, was nicht so wirklich ins Spiel passt oder so. Und damit das dann nicht im vollwertigen Release dann aus Versehen auftaucht, macht man das so komplett pink irgendwie da drüber oder sonst was, ne? Einfach irgendein Indikator, dass einem das auch dann nicht passiert. Also das ist dann eher so, ja, will ich da Ubisoft unbedingt glauben, dass das Placeholder-Artwork ist und sie nicht einfach nur irgendwie ertappt wurden dabei? Kann ich nicht sagen, ist mir auch relativ egal, weil selbst wenn es geplant war mit Placeholder-Artwork, dann ist einfach eure Pipeline scheiße. Und dann hat eher die Nutzung von KI gezeigt, wie schlecht da die Pipeline ist, um das dann im Vorfeld zu finden. Also es ist so oder so, es ist peinlich. Also ich finde auch, das ist eher der Punkt, den man da aufmachen sollte, weil den moralischen, den wirst du einfach nicht gewinnen. Den moralischen wirst du nicht gewinnen, weil das ist den Leuten scheißegal. Das ist den Firmen egal und das ist auch ehrlich gesagt vielen anderen Leuten egal. Ich finde, das, was mit dem du das eher machen solltest, ist da halt wirklich reinzugehen. Guck mal, wie fucking peinlich das ist. Diese Riesenfirma, die sich das einfach nicht leisten kann, was ist das denn? Ne, das ist, du willst das den Leuten auf der Ebene unangenehm machen. Das ist so, was ist denn das für ein billiges Drecksprodukt? Was ist denn das für ein billiger, popliger Scheiß? Ihr könnt euch nicht mehr leisten. Das geht nicht anders. Ihr kriegt das nicht vernünftig hin. Habt ihr keine Art-Abteilung oder so, die das schnell für euch irgendwie zeichnen kann? Das ist doch lachhaft. Ich finde, auf der Ebene, so man sollte die. Weil das kracks dann irgendwie noch bei den Leuten eher auch an so einer, auch an einer höheren Management-Etage. Das kracks bei, weil, wie gesagt, von den Zahlen her, who gives a shit? Die meisten Leute wissen davon gar nicht und das wird auch den Kauf von irgendwelchen Leuten nicht beeinflussen. Ne? Weder bei Call of Duty noch bei irgendwie Anno, sondern das muss einfach, du musst die fucking Gefühle von den Leuten verletzen. Das ist es. Du musst von der Management-Etage denen ihr Ego anknacksen. Das ist das, wie du solche Personen eigentlich am ehesten dazu kriegst, dass irgendwas geändert wird. Die will nicht so, die Leute, die lachen über unser Produkt. Das ist das, was du erreichen willst. So, mach dich darüber lustig, lach die einfach aus. Ich finde, das ist ehrlich gesagt der beste Weg, den du, ne, und natürlich dann hab eine tatsächliche Konversation darüber, wie das irgendwie am besten gehandhabt werden soll. Aber wenn es darum geht, du willst dann den Leuten so ein bisschen Druck machen oder Kritik irgendwie äußern, das Beste ist einfach auslachen. So, das ist das, womit die Leute am wenigsten gut klarkommen. Glaubt's mir, da habe ich eigene Erfahrungen gemacht. Capcom wurden von Investoren gefragt, hey Leute, wie sieht das eigentlich aus? Weil Monster Hunter Wilds hatte ja auf dem PC nicht gerade die beste Performance, nicht gerade den besten Start. Und das hat sich ja auch definitiv auf die Verkäufe, finde ich, ausgewirkt. Weil ja, wir hatten auch in der Vergangenheit schon darüber gesprochen, so, oh, das Spiel ist vielleicht nicht so beliebt und vom Content und bla. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl das definitiv für viele Leute dann zustimmt, glaube ich nicht daran, dass das die Verkäufe so stark beeinflusst. Also vor allem für die, das ja eigentlich dann, ja, ey, es ist, Kampagne habe ich ja trotzdem irgendwie Spaß oder so, es ist Monster Hunter. Sondern dass die Tatsache, dass es jetzt nur auf der höheren Hardware ist, ne, gerade auf Konsolen, so, es ist nicht mehr auf der PS4, es ist nicht mehr auf der Xbox, okay, es ist halt relativ, aber es ist vor allem nicht mehr auf der PS4. Und beim PC, die schlechte Performance in Kombination mit der hohen Hardware-Anforderung, das schreckt Leute extrem ab. Das ist das, was die dann sofort dann eben auch sehen und die Bewertungen, die da eben negativ sind. Das heißt, du hast diesen riesigen Start gehabt von Leuten, die sich das eben kaufen und jetzt hast du das Problem, diesen Bottleneck, finde ich eben auch damit. Und deswegen haben auch von den Investoren hat Leute gefragt, von den Shareholdern, hey, wie sieht denn das mit Requiem aus? Wie sieht denn das mit Resident Evil Requiem aus? Also das ist auch eine Sache, die bei denen wohl angekommen ist, weil sie wissen, das wird wahrscheinlich auch einer der Gründe sein, warum Monster Hunter Wilds zwar nach dem sehr, sehr guten Start, also krassen Verkaufserfolg am Anfang, die 10 Millionen, warum da jetzt nur schleppende Verkäufe seitdem passiert sind. Das hat noch andere Faktoren auf jeden Fall, aber das wird definitiv dazugehören. Und dann haben Capcom gesagt, nee, wird bei Requiem nicht passieren. Ich bin mal gespannt. Also es ist natürlich auch eine andere Art von Spiel, es ist eine andere Art von Aufbau. Wir haben ja jetzt schon gesehen, dass auch die Switch 2-Version auf niedrigerer Hardware gut laufen wird und ich bin da auch eher zuversichtlich. Also ich glaube jetzt nicht, dass das sowas Hardware-Hungriges dann eben sein wird. Und dass es da auch diese großen Probleme geben könnte, müssen wir einfach mal abwarten, dann im Februar nächsten Jahres. Aber ich fand es auf jeden Fall interessant, dass es so ein Punkt ist, dass selbst Investoren gesagt haben, so hey Capcom, was da los? Eine neue Umfrage hat ergeben, dass in verschiedenen Ländern, zum Beispiel auch bei uns oder der UK oder eben auch in Japan, ein Großteil der Leute, und Großteil meine ich so, ne, das geht im Bereich von zwischen 50% und 60%, also jetzt nicht so komplett vernichtend, aber auf jeden Fall ein Großteil der Leute weiterhin Singleplayer-Spiele präferieren im Gegensatz zu Multiplayer-Sachen. Bei jüngeren Leuten auf jeden Fall definitiv anders, ne? Die präferieren ihre Multiplayer-Erfahrungen, verstehe ich auch, also da ist ja auch der soziale Bereich, der dann gleichen Terminkalender hat wie du und dann, das ist wie ich früher mit Leuten aus meiner Schule fast jeden Tag nachher im Teamspeak abhing, um irgendwie WoW zu spielen, weil wir hatten ja den gleichen Ablauf. Wir waren ja zur gleichen Zeit in der Schule und dann zu Hause und abseits dessen, dass du irgendwelche Aktivitäten noch nachmittags hast, hängst du dann, also ich würde heutzutage, wenn ich irgendwie 13, 14 wäre, ich würde wahrscheinlich auch mit meinem Freundeskreis permanent irgendwie in Discord-Calls abhängen und mir irgendwelche Multiplayer-Titel dann kaufen, um mit denen dann, weil sehr viele davon sind ja auch dafür gemacht, um einfach nochmal Interaktion zu haben und darin abzuhängen. Und dann hast du die Free-to-Play-Sachen davon, die dir ermöglichen, solange du das einfach irgendwo spielen kannst, solange du einfach einen, du brauchst ja nicht mal einen vernünftigen PC oder so, du brauchst ja einfach nur irgendeinen Toaster oder so, damit du dann da online die ganzen Sachen drauf spielen kannst. Das verstehe ich schon. Und diese Online-Titel, die machen einfach für die Industrie das meiste Geld. Und wenn dann da Leute drauf sehen, oh, da kannst du Abo-Service-mäßig Battle Pass-Sachen verkaufen und noch Microtransactions und das noch pipapo, das sind natürlich die ganz großen Dinger und das ganze Geld kommt ja auch nicht wirklich durch die Kiddies oder so dann damit rein, sondern eben die Wahl, die das meiste dafür ausgeben. Aber ich glaube gerade auch so, ne, Fortnite Battle Pass, wenn ich dann früher Taschengeld benutzt habe, um mir Pokémon-Karten oder sonst was oder Magazine zu kaufen, dann würde ich das vielleicht auch heutzutage in so einen Battle Pass oder so reinstecken oder hier und da mal so eine Microtransactions kaufen. Also ich kann auf jeden Fall verstehen, warum das dann bei der Generation oder generell bei jüngeren, ich will nicht sagen nur Generation, aber vor allem bei jüngeren Leuten, dass auf jeden Fall der höhere Fokus auf Multiplayer-Titeln liegt und warum dann eben bei älteren Leuten der Fokus eher auf den Singleplayer-Inhalten liegt, weil die kannst du besser an deinen Terminkalender anpassen. Das ist, die kannst du besser deinem Leben anpassen als jetzt Multiplayer mit Leuten, ne? Das ist jetzt auch nicht allgemeingültig für alle. Und du hast ja auch dann, oh, hier das Spiel, wo wir uns dann irgendwie mal in regelmäßigen Abständen zu treffen und das irgendwie spielen oder auch, ja, abends nach dem Feierabend dann irgendwie kurz hinsetzen oder so. Aber es ist auf jeden Fall etwas, dass du leichter deinem eigenen Rhythmus eben anpassen kannst. Und deswegen verwundern mich die Zahlen auch nicht. Also ich finde es einfach nur trotzdem interessant, da nochmal so eine Bestätigung für zu haben und dann zu sehen, ah, okay, es ist auf jeden Fall eben auch so, wie man immer gedacht hat. Das fällt so ungefähr in das Bild, was ich da immer hatte. Ob dann der Fokus da auch geschiftet wird nochmal. Ich meine, wir haben das ja so ein bisschen hin und her, dass wir das immer so in Phasen haben von den Publishern, die dann sagen, nein, wir machen jetzt nur noch das und wir machen jetzt nur noch das. Und es ist die Mixtur. Es ist das, ne? Mach deine Multiplayer-Titel, mach deine Singleplayer-Titel. Manche Leute sind besser in Multiplayer-Titeln, manche Leute sind besser in Singleplayer-Titeln. Aber dieses Versteifen auf nur eine Sache, ich glaube, das ist halt irgendwie so immer das ganz große Problem. Und vor allem der Fokus auf Multiplayer ist eben, dass die ganzen Leute, vor allem die großen Firmen, sie wollen eben diesen fetten Goldtopf haben. Das entsteht nicht daraus, weil die Entwickler das unbedingt möchten, oftmals, sondern weil eben gesagt wird, da ist das große Potenzial drin, macht uns da ein bisschen was. Und wir haben ja bei so einer Entwicklung wie bei Dragon Age gesehen, wie sich das in der Firma wandelt. Das ist dann, nee, wir machen jetzt das Singleplayer-Ding, okay, wir machen den Nachfolger. Nein, wir müssen jetzt alles Live-Service machen, wir müssen jetzt alles Multiplayer machen. Ihr macht das Spiel jetzt Multiplayer und Live-Service. Oh, okay, ja, wir haben gesehen, dass Singleplayer-Sachen auch wieder funktionieren und Live-Service nicht immer unbedingt das Nonplusultra ist. Okay, ihr macht jetzt Dragon Age wieder zu einem Singleplayer-Titel zurück. Okay, machen wir das. So. Das ist eher das drunterliegende Problem, würde ich einmal sagen. Und noch eine kleine Nachricht zum Abschluss. Und zwar Cold Fear, ein Survival-Horror-Spiel, was damals, ich glaube in so 2005, das müsste, glaube ich, noch nach Resident Evil 4 erschienen sein. Ich weiß nicht, ob Ende 2005 oder in 2006, aber was einen auch so einen Laserpointer hatte, ne, auf deinen Waffen zum Schießen. Deswegen gab es damals diese Resident Evil 4-Vergleiche, nur komplett aus der Third Person und spielt auf einem Schiff, ne, auch ein beliebter, beliebter Schauplatz, selbst für die Resident Evil-Reihe. Und das war immer ganz cool. Ich habe das so als ganz cool abgespeichert in meiner Erfahrung. Ist auch ein Titel, den wir irgendwann mal bei Ink Ribbon Radio auf jeden Fall besprechen möchten. Und da wurde der Steam-Release momentan entfernt, weil wohl auch die Rechte gewechselt sind. Das Spiel war früher von Ubisoft gepublished und jetzt haben Atari die Rechte an dem Spiel. Und das kann auf zwei Sachen hindeuten. Entweder es ist einfach nur der Rechtewechsel und die wollen das Spiel nochmal separat irgendwie listen und eintragen. Oder es kommt tatsächlich ein Port oder Remaster zu dem Spiel und deswegen wurde das jetzt delistet und dann hast du es darüber dann relistet. Ich hoffe, also selbst wenn es ein Remaster gibt, hoffe ich, dass die normale PC-Version einfach bestehen bleibt, weil das finde ich dann irgendwie auch ass, dann zu sagen, naja, wir machen jetzt eh ein Remaster und dann könnt ihr nur das kaufen, weil was ist, wenn das PC-Remaster scheiße ist? Und dann haben Leute nicht mehr die Möglichkeit, die originale PC-Version da über Steam so einfach zu kaufen, sondern dann musst du halt auf die alten physischen zurückgreifen oder irgendwie noch Keys, solange sie verfügbar sind. Es ist immer blöd. Also gucken wir einfach mal, was passiert. Wollte ich nur mal kurz reinbringen, weil Cold Fear Mentioned ist auch, glaube ich, ein Spiel, was sehr viele Leute vergessen haben, was sehr viele Leute auch gar nicht kennen. Und definitiv ein Titel, den ich mir auch nochmal in Zukunft dann ansehen möchte. Aber das sollte es soweit mit den Nachrichten gewesen sein. Ein Thema, was ich mal kurz ein bisschen besprechen wollte, auch im Zuge der Ankündigung von der Steam Hardware, gerade eben auch die Steam Machine, da ist eine Sache, die sich auch generell überall, aber auch in meinen Kommentaren habe ich das vermerkt wahrgenommen, kurz ein bisschen drüber sprechen wollte, und zwar diese Unterscheidung, wenn du über so etwas sprichst, ein Produkt wie eben die Steam Machine, dass man selbst davon hält und wie das eben auch für einen dann funktioniert oder ne, das muss der Preis sein oder die und die Hardware drin haben und das aber trennen von der eigentlichen Marktsituation. Weil das, was ich da halt immer sehr, sehr häufig gelesen habe, war dieses, oh, das wird eh kein Erfolg und das will doch eh keiner haben, wofür braucht man das, weil die Hardware ist nicht stark genug. Und persönlich natürlich zu sagen, ist das, da kann ich ja, das ist ja vollkommen fein. Also das ist ja kein Problem damit, wenn man dann persönlich sagt, so, oh, Steam Machine an sich finde ich ganz cool, aber ich wünschte, das wäre deutlich, deutlich stärker gewesen. Das wäre jetzt, das hätte die zweifache Leistung haben müssen von dem, was es da irgendwie hat. Und der Preis wäre dann irgendwie auch egal dafür. Das ist ja, oh, ne, ich mag dieses Produkt an sich, aber ich wünschte, das Produkt wäre ein bisschen anders, weil das ist das, was ich persönlich dann haben möchte. Das ist eine Sache, die kannst du auch auf der Seite gar nicht angreifen, außer die Argumentation, ich mag das, weil dummer Grund oder so, ne, okay, aber an sich dann zu sagen, hey, ich persönlich hätte mir gewünscht, dass das stärker gewesen wäre in der Hardware, weil so die Hardware, die darin verbaut ist, für meinen persönlichen Gebrauch oder Geschmack ist das, brauche ich das nicht, ne, ist das für mich irgendwie irrelevant. Das sollte man aber dann trennen von, und da habe ich da sehr viele Kommentare gelesen, die dann eben gesagt haben, ja, deswegen wird das unbedingt scheitern. Deswegen wird das ein kompletter Flop. Und ich glaube, da brauchen auch Leute teilweise einfach mal so ein bisschen den Reality-Check, dass ihre persönliche Wahrnehmung nicht die Marktsituation, nicht die Marktrealität, nicht die Wahrnehmung und eben auch das Kaufverhalten anderer Leute mit einbezieht. Das sehe ich auch immer sehr, sehr häufig bei der Besprechung von VR-Titeln, wo dann gerade manche von diesen Enthusiasten immer meinen, oh, das würde ja auch für alle anderen Leute funktionieren oder das wird das Riesending und das höre ich mir seit 2016 an, ne, dass VR dieser größte Markt ever wird und dann kannst du den Leuten auch seit 2016 erklären, Brudi, solange du diese klobigen Brillen hast, die du dir überziehen musst, wird das immer eine Nische bleiben, wird das immer so ein nischiges Entertainment-Produkt bleiben und selbst die Leute, die VR mögen, so wie ich, die meisten davon haben keinen Bock, die ganze Zeit mit so einem Ding da irgendwie rumzusitzen. Und wenn du das magst, dann ist das auch more power to you. Kein Problem, ne? Spiel alles in VR, mach dein ganzes Leben in VR, solange du halt bitte nicht mit VR-Brille irgendwie Auto fährst oder so. Mach das, wie du es möchtest. Aber realisier bitte auch, dass die meisten Leute das anders sehen und dass eben vor allem auch der Mainstream, wie es sich gezeigt hat, das anders sieht, dass man da etwas anderes braucht. Und auch bei dieser Steam-Machine, finde ich, muss man einfach mal ein bisschen realisieren, dass den meisten Leuten die krasse Hardware relativ egal ist. Und Valve selber haben ja auch den besseren Blick darauf durch ihre Steam Hardware Survey, die wissen ja, was die Leute nutzen. Die wissen ja, was die Leute nutzen für eine Hardware, die sie haben. Und die Steam Maschinen, so wie sie gebaut haben, und das mag dann auch für die meisten oder für so Enthusiasten, ne, auch in meiner Bubble oder gerade auch in der Bubble von, sagen wir mal jetzt so Digital Foundry oder so, die das dann eben konsumieren, dass die High-End-User sind. Und dass die meisten Leute, die Steam nutzen, die liegen unter und teilweise sogar von dem, was auch Valve natürlich dann gesagt hat, die liegen sogar weit unter dem, was die Steam-Machine bietet, was die kann. Die meisten Leute, die Steam nutzen, das ist auch, du kannst sonst noch so immer sagen, 4K und das ist das Wichtigste und ich brauche unbedingt meine 4K. Die meisten Leute, die Steam nutzen, haben nicht mal 1440p. Die haben nicht mal die ominösen 2K. Die meisten Leute, die Steam nutzen, sind immer noch, und das auch in 2025, auf 1080p unterwegs. Das ist immer noch das, was am meisten benutzt wird. Und es ist ja auch komplett ausreichend. Also gerade wenn du das dann vor dir auf dem Monitor hast und wenn du dann eben auch die Hardware von den Leuten siehst, ja, warum solltest du dir dann unbedingt dann 4K oder 1440p, wenn du dann auch eine so viel stärkere Hardware brauchst, um das in irgendeiner Form dann irgendwie nutzen zu können. Und es ehrlich gesagt ausreicht. Es ehrlich gesagt komplett fein ist, das in 1080p dann eben immer noch zu spielen. So, das ist keine so grauenhafte Auflösung oder so. Das kann man sich ja nicht mehr antun. So, okay, wenn das für einen selber gilt, von mir aus rolle ich dann vielleicht auch so ein bisschen mit den Augen, aber das ist ja okay. Aber man muss das mal realisieren. Ich finde das ja auch so, dass die Leute können ja heutzutage nichts anderes mehr als 4K oder so. Und dann, Bruder, guck dir einfach mal, die meisten Leute schauen immer noch lineares Fernsehen. Und dann schau dir mal da an, in was für Auflösungen gearbeitet wird. Also, das ist den meisten Leuten relativ egal, relativ irrelevant. Und da finde ich, sollte man einfach mal dann auch so ein bisschen überlegen, so von den eigenen Präferenzen, was für einen persönlich halt super, super wichtig ist, dann das muss man trennen, wenn man die Marktrealität betrachtet und wie das eben für auch den Otto-Normalverbraucher, für den Mainstream, für die meisten Leute aussieht. Und ich persönlich finde es auch ehrlich gesagt dann auch okay oder sogar gut, ein Produkt anzubieten, was jetzt nicht so High-End ist, es kommt natürlich auf den Preis an. So, wenn das Gerät jetzt irgendwie 900 Euro kostet, dann fände ich auch vorbeigeschossen, weil 900 Euro wirst du nicht mehr den Otto-Normalverbraucher gut abholen können. Und du wirst dann mit der Hardware, die drin verbaut ist, halt nicht die Hardcore-Leute abholen können. Aber solange der Preis stimmt, solange das eben auf dem Preis dann oder vielleicht sogar drunter von den aktuellen Konsolen dann eben ist, dann lohnt sich das natürlich schon. Und dann hast du auch genügend Leute, die mit dieser Hardware komplett zufrieden sind, dass das für die ausreicht, für die Sachen, die sie da eben hauptsächlich drauf spielen. Also auch da wieder, die meisten Leute spielen nicht irgendwie jeden riesigen AAA-Release oder so auf ihren Maschinen drauf. Die populärsten Sachen, die überall gespielt werden, das sind nicht die, die die Hardware komplett ausreizen. Also auch das muss man, glaube ich, mal so ein bisschen nochmal sich immer wieder so reinrufen. Und es ist ja auch schwer, also da nicht immer in diesen eigenen Bubbles irgendwie dann drin zu bleiben und die eigene Wahrnehmung, wenn die eigene Wahrnehmung auch die so ein bisschen des Umfelds und der Freunde irgendwie ist. Und gerade wenn man sich dann in so, oh, ich halte mich jetzt nur in den Kommentarspalten von irgendwie Digital Foundry oder anderen so Tech-Enthusiasten auf, für die das ja auch dann super wichtig ist. Und du hast halt da Norman Normie da draußen stehen, who gives a shit? So, kann das die paar Sachen laufen lassen, die mir gefallen? Okay, passt schon irgendwie. Ist auch vollkommen egal. So, das. Und ich glaube, für die Leute kann es dann eben auch ganz gut funktionieren. Es kommt halt hauptsächlich darauf an, wie wird es vermarktet, vor allem auch, wo ist es dann verfügbar, weil auch da, die normale Mainstream-Gruppe, die wirst du nicht abholen, indem du etwas über deinen eigenen Shop nur verkaufst. So, die wissen nicht mal, die haben keine Ahnung, wer Valve ist oder so oder sonst was und dann für einen Store. Für die muss das Gerät im Elektrofachhandel sein. Für die Leute muss das Gerät vor allem auch bei Amazon bestellbar sein. So, das ist dann wichtig, damit es sich dann wirklich eben verkauft. Das sehe ich als eine wesentlich größere Hürde an für das Produkt, als jetzt irgendwie, oh, da ist jetzt der interne Grafikspeicher nicht so hoch. Ja, das ist dann für die Enthusiastenbubble wichtig, aber erneut, für den Mainstream ist denen das relativ scheißegal. So, die haben da auch keine Vergleichszahlen für, die gucken da auch nicht drauf, oh, das hat jetzt wie viel und sonst was, who gives a shit? So, für die Normie-Zielgruppe ist das vollkommen irrelevant und es kommt jetzt einfach nur drauf an, wie der Preis ist. So, das ist der, ich will nicht sagen make it or break it, aber das ist auf jeden Fall der Punkt, wo wir dann in Bereiche kommen von, ja, das wird halt ein moderater Erfolg, den es auf jeden Fall wird, 100%ig, zu hier steckt eben sehr, sehr viel Potenzial drin. Und dann ist eben die Frage, nehmen Valve das dann sofort in Angriff, das überall bei den Händlern anzubieten, oder ist es eine Sache, die dann eben auch dann erst mit der Zukunft kommen wird, oder ist es ihnen einfach scheißegal? Sie möchten einfach nur ein cooles Produkt machen und solange sich das dann in dem Rahmen wie das Steam Deck irgendwie verkauft, ist es in Ordnung. Das muss man eben sehen. Aber ich wollte einfach nur mal an dem Beispiel so ein bisschen, dass man das auch im Kontext noch immer halten muss. Das ist das genau das Gleiche, wenn es um diverse Debatten oder so geht. So, das ist dann innerhalb, und ich mache das hier ja auch, ist es dann interessant und so, aber man muss, wenn es um den tatsächlichen Erfolg von Sachen geht, die auch den Mainstream anpeilen, da musst du anders argumentieren als, oh, das ist etwas, was nur für die Hardcore-Bubble ist, das ist nur für diese Nischen-Bubble, nur für so eine gewisse Gruppierung von Leuten. Ja, dann ist es wichtig, kommt das bei denen an, und wenn du Teil von dieser Gruppierung bist, dann kannst du auch besser das Ganze einschätzen und dann von dir auch aus auf diese restliche Gruppe dann eben übertragen. Aber bei sowas hier, schwer, schwer. Da ist es dann eben, und da vertraue ich auch ehrlich gesagt lieber auf Valve, die Hardware-Zahlen haben, die wissen, was die Leute nutzen und was die Hardware ist, die sie bisher eben haben und auch wie sich das über die Jahre dann geändert hat. Ne, die sehen ja auch, wie viele Leute zu dem Zeitpunkt das dann irgendwie hatten und wie das dann irgendwie 10, 20 Jahre dann später, also fast mittlerweile ja schon 20 Jahre, so, aber sagen wir einfach mal über den Verlauf der letzten 5 bis 10 Jahre oder so, ist ja schon dann wichtig. Aber ja, das einfach nur so zum Thema gesagt, und dann würde ich sagen, machen wir weiter im Podcast. Und abschließend, wie immer, eure Fragen, die ihr gerne einreichen könnt, überall als Kommentar oder mir auch einfach gerne eine DM irgendwo schicken. Im besten Fall bei Blue Sky, ansonsten auch Twitter oder notfalls auch einfach eine fucking E-Mail. Es ist so da, wo ich es einfach sehe. Aber gut, fangen wir an mit einer Frage von Illnist. Und zwar, in letzter Zeit höre ich mir gerne einige Inkribben-Radio-Folgen erneut zum Einschlafen an. Aus deiner Sicht, welche Folgen eignen sich dazu am besten? Im Moment zum Beispiel höre ich öfter die über Paranormasight und Soma, wobei bei letzterer du schon am Anfang warnst, dass die Themen dort nicht unbedingt gut zum Einschlafen sind, und dabei gebe ich dir zu 100% recht. Vor allem, wenn es irgendwann darum geht, ob man nicht jedes Mal im Schlaf stirbt und am Morgen nur eine Kopie aufwacht. Trotzdem ist es irgendwie eine Wohlfühlfolge für mich geworden. Oh, das ist, glaube ich, sehr schwer, das zu bewerten anhand meiner eigenen Sachen, weil ich meine, ich bin auch jemand, der abends zum Einpennen immer noch irgendwie so einen AirPod drin hat und irgendein Video laufen lässt, und das rotiert bei mir. Ne? Also manchmal bin ich in der Phase, wo ich dann wieder so H-Bomb-Videos angucke und dann wieder irgendwie Sean oder Folding Ideas oder Fortslime-Videos, so alles Mögliche. Ne? Das rotiert immer mal so wieder, und ich habe dann meine Sachen, wo ich einfach weiß, das ist so die Art und Weise, wie da gerade gesprochen wird, wie da gerade über irgendwas geredet wird, das ist immer so das Gute. Podcasts höre ich tatsächlich nicht zum Einschlafen und höre ich auch tatsächlich nicht nochmal an. Also von daher kann ich das über meine Sachen so aus diesen beiden Perspektiven heraus sehr schwer beurteilen. Also ich weiß es nicht. Im besten Fall eine, wo ich nicht besonders laut werde. Also wahrscheinlich so Silent Hill 2 Remake nicht die beste Episode zum Einschlafen. Aber vielleicht auch die Sachen, wo der Titel so ein bisschen chilliger ist, so ein bisschen mehr comfy ist, keine Ahnung, so die, zumindest die ersten beiden Episoden über Little Nightmares 1 und 2, weil bei der dritten, das hat sich echt angefühlt wie ein Begräbnis. Das war, das war so ein komischer Podcast zum Aufnehmen. Aber ja, was anderes fällt mir da ehrlich gesagt an der Stelle leider auch nicht ein. Wie definierst du eine Virtual Novel? Also ich glaube Visual Novel. Wie ist deine Meinung zu Danganronpa bzw. zur Zero Escape Reihe? Die Frage kommt von Chess with Pigeons. Und Visual Novel zu definieren 100% ist halt wirklich schwer, aber ich würde eigentlich sagen, also die zeichnen sich dadurch aus, dass sie eigentlich gar kein Gameplay haben. Dass es wirklich nur darum geht, hier sind die Texte oder hier ist der Dialog, such dir das alles dann, ne, und lest dir es durch, hörst dir an. Und ansonsten, dass es verschiedene Routen gibt. Also, dass es nicht einfach nur, das ist die eine Story, die du dir anhörst, sondern du kannst an bestimmten Momenten eine Auswahl treffen, und im besten Fall hast du dann eben noch so mehrere Durchgänge, in denen du dann wieder reingehen kannst. Okay, jetzt mache ich mal hier ab der Branch weiter, guck, wie sich das irgendwie entwickelt, und nachher kannst du in irgendeiner Form so ein True Ending freischalten. Deswegen ist zum Beispiel, wenn die Frage dann kommt zu Zero Escape, nein, 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 ist so ein bisschen schwer einzukategorisieren, weil durch sein Gameplay es mehr in das Genre eines Adventures fällt, aber es strukturell sehr einer Visual Novel folgt. Also das ist, ich meine, und das liegt auch daran, dass natürlich der Macher Uchi Kosh im Vorfeld dazu hauptsächlich an klassischeren VNs gearbeitet hat und diese Struktur dann nimmt, diese Erzählstruktur, und dann aber noch so Puzzle-Elemente hinzufügt, die eben mehr in ein Adventure passen. Also da würde ich dann sagen, das ist eher eine Visual Novel, die aber dann noch so Adventure-Rätsel mit einbaut. Und bei Danganronpa ist es auch so ein bisschen, ne, da hast du eben keine Branching Narratives, ne, da ist es so die eine Story, die du folgst, und dann untersuchst du etwas, und das ist auch so ganz klassisch für viele japanische Adventure-Spiele, die schon immer sehr darauf, ne, im Mystery-Crime-Thriller-Genre unterwegs waren. Das heißt, Danganronpa ist für mich eben keine Visual Novel, also weil du die meiste Zeit, ja, du hörst den Leuten zu, aber du hast sehr viel Interaktion mit der Umwelt, sehr viel erkunden, Sachen lesen und musst dann eben da auch die Verständnisse für haben, hast zwischendurch dann diese ganzen Minispiele und sowas, und du hast keinerlei Branching Narratives, ne? Also so diese zwei wichtigen Sachen, finde ich, die dann für eine Visual Novel wichtig sind, die fehlen hier, beziehungsweise im Fall von einfach nur Texte lesen oder einfach nur zuhören. Das ist nicht der alleinige Hauptteil vom Spiel. Und deswegen ist es für mich halt mehr ein Adventure-Spiel. Aber ich liebe die Danganronpa-Reihe, ich liebe die Zero Escape-Reihe, auch wenn Zero Escape, der dritte Teil, nicht so gut ist. Ich bin da immer noch nicht so Fan von. Vielleicht spiele ich es irgendwann nochmal wieder und habe jetzt, wo ich weiß, was mich eben erwartet, einen anderen Bezug dazu. Aber Danganronpa 1 bis 3 finde ich, also 1, 2 und V3, finde ich großartig. Das Spin-off des Bear Girls, das ist so, ja, das hat so ein bisschen was von diesen Simple 2000 Spielen auf der PS2. Das heißt, ich mag das, aber es ist jetzt kein Spiel, wo ich sage, ja, das muss man irgendwie unbedingt gespielt haben. Dieses Summer-Ding, das habe ich auf der Festplatte, aber ich habe es bisher noch nicht gespielt. Also, aber das ist so zumindest die Meinung dazu. Und die abschließende Frage von Kerbal. Pokémon oder Digimon, was gefällt dir von den jeweiligen Games der beiden besser und wie stehst du sonst, also zu den beiden bezogen auf Anime, Manga und sowas? Ich bin generell eher der Digimon-Fan, einfach weil das für mich von, also ich habe ja beides durch den Anime kennengelernt, ne? Und war auch früher Fan von beidem, aber Digimon war schon immer mehr dieses interessantere Universum und wie es sich dann auch in den Staffeln gewandelt hat. Weil Pokémon ist immer dasselbe. Pokémon ist immer Ash, der dann in eine neue Region geht, neue Leute kennenlernt und dann hier ist ein neues Pokémon, aber an sich ist es der grundlegend gleicher Aufbau, was auch okay ist, ne? Was ja, das soll ja auch so ein bisschen immer ähnlich sein, nur dann für eine neue Generation. Und Digimon fand ich immer sehr interessant, wie es sich verändert hat, dass du eigentlich das einzige wirkliche direkte Sequel war Staffel 1 zu Staffel 2 und selbst dann hattest du eben diesen Zeitsprung, dass die alten Charaktere älter waren und du hattest dann nur noch die beiden jüngeren Figuren aus der ersten Staffel, die jetzt so alt waren wie der restliche Trupp aus der ersten Staffel und dann mit neuen Figuren. Also das heißt, da war zwar diese Fortführung, aber es hat sich trotzdem immer noch mehr wie ein Sequel angefühlt und so der, alleine der Vibe von Digimon Tamers, ne, wenn du so in dem Alter, oh, ich bin der junge 12-, 13-jährige edgy Teenager, so ein, und dann siehst du so Digimon Tamers, das ist genau das Richtige, das ist genau das Perfekte zu der Zeit. Also das heißt, mit Digimon habe ich mich einfach schon immer so ein bisschen mehr verbunden gefühlt. Ich fand das immer mehr das interessantere Franchise. Bei den Spielen, ich habe wesentlich mehr Pokémon-Spiele gespielt als Digimon, aber auch da, also abseits von den Spin-Offs, die Pokémon-Spiele sind auch hier wesentlich ähnlicher immer zueinander, weshalb ich auch irgendwann so das Interesse verloren habe. Bei Digimon war es eher, dass ich zuerst dieses Digimon World gespielt habe, was so hart dir vor den Kopf stößt einfach nur, wenn du da keine Ahnung von hast, gerade so als irgendwie 12, 13-Jähriger, wie du damit umzugehen hast. Das war auf jeden Fall so eine krasse Lernerfahrung und dann musste ich auch irgendwann das mit einem Guide spielen, um da hinterher zu kommen. Und dann habe ich bei den Spielen so ein bisschen den Anschluss verloren. Ich habe dann von den restlichen Sachen, vor allem dann teilweise waren das eben auch so Spin-Off-Fighting-Game-Sachen irgendwie und hatten nicht mehr diese Digimon-World-Erfahrung gegeben, aber auch da hat man schon gemerkt, die Sachen sind wesentlich unterschiedlicher. Digimon World und Digimon World 2 sind zwei unterschiedliche Spiele und dann später hast du unterschiedliche Sachen und auch wenn ich in die Storytime-Dinger reingehe und das ist alles immer so ein bisschen was anderes. Das ist alles so ein bisschen sein eigenes Ding und die Pokémon-Spiele sind, also zumindest waren sie es früher, deutlich mehr polished. So heutzutage würde ich eher das Gegenteil davon behaupten. Aber früher war es auf jeden Fall, ne, das so diese kuratierte High-End-Erfahrung auf dem Gameboy und so, ja, alle haben das gespielt. Und Digimon war eher diese Freeform, hier Ecken und Kanten und pipapo. Das hat mich persönlich einfach ein bisschen mehr angesprochen. Um jetzt bei den Spielen den hundertprozentigen Vergleich zu machen, wenn ich alles mit einbeziehe, dann habe ich, glaube ich, bei beidem zu wenig gespielt. Also Pokémon auf jeden Fall deutlich mehr, aber auch da fehlen mir ein paar Sachen und bei Digimon fehlt mir eben sehr, sehr viel. Also ich würde wahrscheinlich auch da zu Digimon tendieren, aber keine festgelegte Meinung jetzt in dem Fall. Aber bei dem ganzen anderen Rest und so, da bin ich, ich mag zwar auch Pokémon-Sachen, auch vom Merchandise und sowas, aber Digimon hat mich einfach immer, ne, weißt du, die ganzen Evolutionen sind einfach viel unerwarteter und krasser, was da irgendwie passieren kann. Und das hat mich schon immer wesentlich mehr angesprochen als Pokémon, wo es so relativ leicht nachzuvollziehen oder zumindest auch so ein bisschen vorhersehbar dann irgendwann ist. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende einer neuen Ausgabe angelangt. Episode 92 ist gleich vorbei, aber die Woche hat gerade erst gestartet. Ich hoffe, es hat euch so ein bisschen geholfen, in die Woche weiterhin reinzukommen. bekommen. Ihr hattet Spaß beim Zuhören und könnt jetzt einfach entweder auf den nächsten Podcast wechseln und das hat noch gerade so gereicht bis am Ende vom Set oder dem Abspülen oder sonst was. Jedenfalls möchte ich abschließend noch einmal allen Leuten danken, die mich hier bei meiner Arbeit unterstützen, die das Ganze erst möglich machen. Und das gilt allen voran an den Leuten, die mich auch finanziell im höchsten Tier auf Patreon unterstützen und deswegen hier noch einmal extra am Ende der Episode namentlich genannt werden. Nämlich Abracadabra, Ant Waker, Boris Bückling, Christian Collessy, Daniel Fusiak, Darth Vile, David in Klammern Mr. Cloud, Delirium, Donathan Styles aka Don Stylo, Etrigan, Farbenzwerg, Feliboy, JDFG, Jigglybuff, Judiana, XD, Julinus, Just Jemmy, Kein Planmann, Kernspaltkartoffel, Liar and Sinner, Livin Lavina Vota, Lord Zwiebel, Marco Singer, Matthias Gramann, Matti 13, Matze, Multivitamin, Misty, Niklas Delagu, Okarun, PJ, Poltergeist 47, Revanböse, Robert Burndown, Sachsenmilch, Segge, Salflizzard, Schnauzbartmann, Sins, Tanja, The Boiling Fowl, Xendaro und Yilmaz Dersim. Vielen, vielen Dank an eure großzügige Unterstützung, natürlich auch an alle anderen da draußen erneut. Falls ihr auch zur Unterstützung demnächst vorhabt, euch da bei Patreon ein Abo zu holen, wartet vielleicht noch so ein bisschen bis zum Dezember. Ich meine, ihr könnt es auch gerne jetzt machen, dann kommt auch mehr Geld bei mir an. Aber ich wollte so fair sein, dadurch, dass ich das jetzt schon geplant habe. Und ich will nicht, dass Leute sich dann irgendwie auch so scheiße fühlen, weil, oh, ich habe jetzt am Ende November da irgendwie ein Jahresabo abgeschlossen und dann irgendwie so 3 Tage später kriege ich da irgendwie noch einen Rabatt oder so drauf. Beziehungsweise noch zusätzlicheren Rabatt. Es gibt ja schon rabattiert, wenn man sich das im Jahresabo holt. Aber wollte ich einfach nochmal kurz darauf hinweisen und ich wünsche euch noch eine wunderschöne Woche. Wir hören uns hier nächste Woche wieder und ansonsten natürlich auf den üblichen Kanälen. Bis dahin, macht's gut und tschüss!